Wenn jemand auf dem Höhepunkt seiner Karriere alles hinter sich lässt, weil er wissen möchte, was da draußen noch so auf ihn wartet, dann mag das auf den ersten Blick völlig verrückt erscheinen, zumindest von außen betrachtet. Wenn du aber selbst derjenige bist, der diese Entscheidung trifft, dann fühlt sich das scheinbar viel unaufgeregter an. So zumindest erging es Kim Ekdal-Duryea, als er nach der gewonnenen Meisterschaft mit den Rhein-Neckar-Löwen 2017 seine Karriere beendet hat. Heute nimmt er uns mit auf seinen Weg in der zweiten Folge der neuen Staffel Hand aufs Herz. Kim, ich freue mich so sehr, dass es geklappt hat. Ist ja schon unser zweiter Anlauf. Markus hat sich da sehr engagiert, mit dir in Kontakt zu treten und du hast dich gemeldet, bist wieder in Deutschland und wir haben die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Wie geht's dir aktuell? Das ist erstmal die wichtigste Frage.
Mir geht's sehr, sehr gut, muss ich sagen. Intensive Woche hinter mir. Also wir sind gerade in Heidelberg für dieses Gespräch. Ich bin seit einer guten Woche mit der Hongkonger Nationalmannschaft da und ich habe das alles organisiert und weil es für die Jungs das erste Mal, dass die in Deutschland sind, auch ist, läuft das alles durch mich sozusagen. Von daher ist es auch recht intensiv, aber glücklich intensiv, würde ich mal sagen.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, mit der Mannschaft nach Deutschland zu kommen? Auch eine sehr, sehr lange Zeit, 12 Tage seid ihr, glaube ich, insgesamt da.
Genau, also ich glaube, die Idee gab es schon längst, eigentlich seitdem ich da als Trainer unterwegs bin oder schon vielleicht ein Jahr oder zwei davor eigentlich, dass wenn es irgendwie klappen sollte mit einem Trainer da sein, dass mal gucken, dass eines Tages, dass ich vielleicht die alle mitbringen könnte nach Deutschland. Und dann eigentlich bin ich jetzt seit Januar wieder an Bord und da haben wir eigentlich auch gleich gewusst, dass wir gucken wollten, ob wir auch jetzt tatsächlich diese Idee umsetzen könnten.
Du sagst, du bist seit Januar wieder an Bord. Das heißt, es gab eine gewisse Zeit, wo du nicht als Nationaltrainer von Hongkong gearbeitet hast?
Genau. Also ich bin 2023 zum ersten Mal dabei, für gut 5 Monate, zwischen Juni und Oktober oder sowas, um denen dabei zu helfen, sich auf die Asian Games vorzubereiten. Und es läuft ein bisschen so ab, dass wenn das irgendwie größere Turnier oder so gibt, dann kriegen die Fördergelder von der Regierung und dann, wenn es dann eben auch vorbei ist, dann gibt es keine Gelder mehr und dann bin ich auch wieder weg. Das heißt, das genau 5 Monate 2023 und dann bin ich jetzt seit Januar wieder dabei, weil jetzt dieses Jahr auch was Größeres ansteht.
Und warum war es dir wichtig, dieses Trainingslager, diese Vorbereitung in Deutschland und vor allem auch in Heidelberg, in einer Stadt, die du ja sehr, sehr gut kennst, die eine große Rolle spielt in deinem Leben, da werden wir später noch drüber sprechen, das genau hier stattfinden zu lassen?
Es gab eigentlich für mich nur 2 Alternativen, also entweder geht es nach Heidelberg oder es geht nach Lund, also meine Heimatstadt in Schweden. Auch weil es logistisch gesehen einfacher ist für mich, weil ich halt auch viele Leute kenne in den beiden Regionen sozusagen, damit man ein bisschen Gegner finden kann und alles einfach schön flüssig organisiert werden kann. Von daher gab es nur die 2. Dann letztendlich habe ich gedacht, na gut, also Lund im Sommer ist schon ein bisschen schläfrig, so nicht so viel los. Ich sage nicht, dass Heidelberg eine große Weltstadt ist, aber eigentlich auch im Vergleich zu meiner Heimatstadt, es ist schon ein bisschen lebendiger. Und auch, dass wir hier irgendwie hautnah an den Löwen dran sein können. Das habe ich gedacht, dass für die Jungs zumindest, ich glaube, das ist ein bisschen aufregender, nach Heidelberg, Deutschland, nah an den Bundesligaspielern oder so sein zu dürfen, als irgendwie Schweden, kleinlich, was auch immer. Von daher war die Wahl eigentlich dann nicht so schwierig.
Und besonders aufregend war es dann gestern, da waren sie nämlich ganz nah dran an den Löwen, zumindest an den jungen Löwen. Ihr habt gestern ein Testspiel gemacht gegen die jungen Löwen, die ja dritte Liga spielen. Wie ist es gelaufen, wie war es?
Genau, also gestern hatten wir unser 5. Spiel schon in 7 Tagen. Aber ich glaube, das war auch das Spiel, worauf sich die meisten gefreut haben. Auch eben, weil es selbst nur, sage mal in Anführungszeichen, gegen die Junglöwen. Aber dennoch gegen den Verein der Rhein-Neckar Löwen. Ich glaube, das fanden die bestimmt extra zusätzlich aufregend und cool, die Jungs sowieso. Ergebnisweiser, wir haben unentschieden gespielt, was eigentlich für uns, ich glaube, damit hätten wir nicht gerechnet, sagen wir mal so. Also das sind ja die Jungs von den Junglöwen, die spielen ja schon in der dritten Liga, tun das auch recht gut, so je nach meinem Wissen, und sollten eigentlich schon auf einem höheren Niveau sein als wir, denke ich mal. Also die sind jetzt auch gerade in der Vorbereitung wieder gestartet und so und hatte keine Zeit. Aber mit dem Unentschieden rein vom Ergebnis, von dem Ausgang her, sind wir alle sehr zufrieden. Ich glaube, die Jungs noch mehr als ich. Ja, also hätte nicht besser laufen können.
Ich habe sie gestern, als ich ins Hotel kam, habe ich zwei, drei an der Rezeption gesehen. Die sahen auf jeden Fall glücklich aus. Ob es an dem Unentschieden lag, weiß ich nicht. Vielleicht lag es auch an besonderen Outfits, die sie getragen
genau.
haben. Sie standen nämlich alle in DHB-Trikots vor mir.
Ja, das könnte sein. Also das so Trikots, das hat sowas für beiden Jungs. Das macht sie glücklich irgendwie. Mhm. Also als wir jetzt hier angereist sind von Hongkong nach Frankfurt, die haben das irgendwie abgesprochen, dass sie mit Deutschland mit Handballtrikots anreisen. Also von daher sieben von denen, die haben sich im Internet irgendwo das besorgt und dann dann sind die so angekommen und da über die Grenze, da haben sie sich gefreut, dass der wie heißt der, also der ach gut, Polizist ist es wohl, aber
ja,
dass die darauf angesprochen wurden und oh, wer wäre dann der Lieblingsspieler und so weiter und so fort. Ja, also das macht mir auch eine Riesenfreude, die so zu sehen, weil das bringt mich auch irgendwie ein bisschen in die Kindheit, so ein bisschen zurück, wo die Kinder mit so Trikots rumlaufen und irgendwie sich tierisch darüber freuen, wie sie ein neues Trikot vom Lieblingsspieler so gekriegt haben. Als wir jetzt hier, wir trainieren im Trainingszentrum von Rhein-Neckar Löwen, als wir am ersten Tag dort angekommen sind, da war der Betreuer der zweiten Mannschaft, keine Ahnung, der hatte ein paar Trikots übrig, erstmal so 3, 4 oder was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, die werden sich sowas von freuen. Mhm. Und dann plötzlich hat er uns die ganze Reihe aus der letzten Saison, also sprich um die 20 Trikots oder so, gegeben.
Ach cool.
War genau auf dem Punkt, dass jeder ein Trikot kriegen könnte. Mhm. Und die Jungs, die waren schon in den Tagen davor drumherum, die haben mich, viele von denen, gefragt, wo kann ich Löwentrikots kaufen und wie geht das und ich möchte gerne von dem und dem Spieler und was weiß ich. Aber ohne großes Glück, weil es auch halt eben, wenn es nicht im Internet gekauft wird und wenn die Halle zu ist und es keine Heimspiele gibt, ist es nicht so einfach, Trikots zu kaufen, ist mir klar. Und dann konnte halt jeder eins kriegen. Also die haben sich gleich angezogen. Dann an dem Abend, glaube ich, dann ist die Hälfte der Mannschaft mit Löwentrikots in der Stadt unterwegs gewesen.
Okay, also Heidelberg weiß, dass ihr da seid. Ihr fallt auf, glaube ich, kann man festhalten. Warst du auch so ein Kind, was Trikots gesammelt hat?
Ich glaube schon, aber eher Fußballtrikots, glaube ich, so wie bei den meisten. Aber von daher sage ich auch, dass das da kommen so irgendwelche Erinnerungen zurück von den Zeiten, wo man sich auch an solche Sachen sich so oder über solche Sachen sich so freuen konnte. Und es ist ein bisschen schade, ich kann es nicht mehr, zumindest nicht, was Trikots angeht. Aber die Erinnerung bleibt dennoch davon, wie ungefähr, wie es ist. Und von daher dann die Jungs so zu sehen, also das sind echt wie kleine Kinder am Weihnachten, wo die alle ein Trikot kriegen.
Das ist toll. Gegen wen habt ihr noch gespielt und was steht oder was habt ihr noch unternommen hier in Deutschland? War es nur Handball oder hast du auch andere Sachen mit den Jungs gemacht?
Eher Handball, also es ist ja tatsächlich auch eine Vorbereitungsreise oder ein Vorbereitungstrainingslager. Und wir wollen ja auch die Chance nutzen, gegen ein paar europäische Gegner zu spielen. Das ist auch das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte Hongkongs, dass die Nationalmannschaft gegen europäische Gegner spielen. Von daher, also ich mich als Trainer und die anderen Trainer und auch die Jungs, ich glaube besonders die Jungs, die haben sich darauf gefreut, irgendwie sich mit den Europäern ein bisschen messen zu dürfen. Also gestern war das fünfte Spiel. Wir haben letzte Woche haben wir 4 Tage in Folge gespielt.
Wow.
gegen Drittligisten erstmal, Hochdorf. Und dann am Wochenende haben wir an einem Turnier in Viernheim teilgenommen gegen Viert- und Fünftligisten. So. Und ein Spiel gewonnen, drei verloren. Zwei von denen hätten wir eigentlich auch hätte gewinnen können. Haben verloren. Nicht mega gut gespielt, aber ja, ich würde dann auch jetzt sagen, so unser Niveau sollte wohl von ungefähr Viertligisten oder so sein. Mhm. Aber genau, der Handball steht schon im Fokus, aber wo wir auch schon in Deutschland oder in Europa sind, möchte ich auch den Jungs ein bisschen was anderes mitgeben, sozusagen, nicht nur Handball, also frei haben die sowieso viel, meistens ist es, also wir haben viel gespielt, dann wird es auch halt eben gespielt. Vormittags, glaube ich, geht viele von denen in Kraftraum. Da haben wir Hilfe von den Löwen gekriegt oder von der Telse in der Geschäftsstelle, die mit der Organisation schon ein bisschen oder sehr mitgeholfen hat. Und dafür sind wir auch sehr, sehr, sehr dankbar. Also die hat zugesehen, dass bei Pfitzenmeier, dass wir umsonst hingehen können zum Trainieren. Und sowas. Von daher Handball, Krafttraining machen die Jungs alleine. Dann waren wir auch an der Weinheimer Kerbe am Montag. Mhm. Auch habe ich gedacht, ja gut, so ein bisschen deutsche Kultur mit zu erleben. Ein paar Bierchen in den Bierzelten sich zu holen und eine Wurst reinschieben oder so. Ja, so ein bisschen andere Kleinigkeiten standen auch auf dem Programm.
Also Handball und Teambuilding. Darüber ja, so können wir es, glaube ich, ganz kurz zusammenfassen. Wir sprechen später natürlich noch ein bisschen ausführlicher über deine Zeit in Hongkong und über deinen Job als Nationaltrainer. Nur eine Frage an der Stelle vielleicht abschließend. Was ist der größte Unterschied zwischen Handball in Europa und dem, was du jetzt machst?
Der größte Unterschied? Es ist schwierig zu sagen, weil ich würde fast sagen, das ist fast eine komplett andere Sportart. Vielleicht die Rahmenbedingungen sind schon krass verschieden. Also in Hongkong wird Handball meistens draußen auf Steinboden gespielt.
Wirklich?
Und das ist ja dann schon eine andere Nummer. Wahrscheinlich, weil es halt eben mega dicht besiedelt ist. Es gibt nicht so viele Hallen. Hallenseiten zu kriegen ist schwierig, weil es halt eben, also der Handball ist ja auch eine Randsportart. Mhm. Wenn überhaupt in Hongkong. Von daher, genau, meistens draußen Asphalt, da muss das Wetter mitspielen. Mhm. Großer Teil des Jahres hast du 30 Grad und es regnet dann an jedem anderen Tag und dann muss es abgeblasen werden. Mhm. Der Ball ist schmutzig und fühlt sich so an, als wäre der aus den 80ern so komplett komplett mit eingetrocknetem Harz und keine Ahnung, was es da draußen in Hongkong alles so gibt. Von daher, das ist schwierig, da was zu machen manchmal, weil die, genau, also organisatorisch und Rahmenbedingungen, das sind verschiedene Welten.
Ist der Sport dann automatisch weniger körperlich, weil er eben auf hartem Asphalt stattfindet?
Ich könnte es nicht mal sagen, weil ich habe mir, glaube ich, nur ein Handvoll Handballspielen, also in Hongkong zwischen zwei lokalen Mannschaften so angesehen. Aber in der Regel würde ich es nicht so sagen, weil die Jungs, die ich weiß nicht, ob die selbst aus Stein gemacht sind, aber gut, die sind es gewohnt, so wird es gespielt. Ja. Klar, auch manchmal auch in der Halle, logischerweise, aber ja. Mhm.
Wie aktiv bist du denn noch drin, was hier in Deutschland im Handball passiert? Verfolgst du die Handball-Bundesliga regelmäßig oder ist das eher was du dann über den Kontakt mit deinen Freunden, die ja alle noch Handballer sind oder vor kurzem noch waren, mitbekommst? Wie ist die Verbindung?
Ich glaube, ich bin fast jeden Tag auf dem Homepage von Handball World zum Gucken und ein bisschen irgendwie, ja, zumindest halb beiläufig, das auf dem Sender zu haben, was so abläuft. Mhm. Und auch die Ergebnisse schaue ich mir meistens an, also von den Löwen so oder so. Ich glaube, jedes Spiel, da weiß ich schon, dass die spielen so und dann schaue ich mir ein bisschen Statistiken und so an. Die Spiele zu sehen, direkt live übertragen, ist schwieriger, auch mit dem Zeitunterschied. Jetzt geht es ja einigermaßen manchmal am Wochenende, wo es auch jetzt diese früheren Spiele gibt, die es zu meiner Zeit vielleicht nicht so gab. Also von daher, immer mal wieder. Ich habe da schon ein Abo auf HBL irgendwie live übertragen, so. Immer mal wieder kann ich mir dann am Sonntagabend oder sowas anschauen. Recht wenig, hätte es eigentlich gerne mehr gemacht, weil es macht mir eigentlich auch Spaß, Handball zu gucken, aber ja, also zeitmäßig, dass ich nicht so viel Zeit für mich habe, und auch mit dem Zeitunterschied obendrauf, ist es nicht einfach, aber ich behalte es schon im Blick, würde ich sagen.
Hast du denn von dem angekündigten Karriereende von Patrick Grötzky durch Patrick persönlich oder über handballworld.com erfahren?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob es von Patrick persönlich war, aber dass es
Du
jetzt so
wusstest
in
es
diesem
vorher.
Jahr so kommen
Ja.
würde, ja, das war mir schon bewusst.
Wie ging es dir, als du das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es mittlerweile so, bin jetzt auch seit über 20 Jahren dabei und immer wenn so ein Spieler, der mit dem ich auch irgendwie gefühlt zusammen angefangen habe, seine Karriere beendet, ist das immer auch so ein Stich ins eigene Herz, weil einem bewusst wird, dass die Zeit einfach abläuft. Du verstehst, glaube ich, was ich meine,
Ja,
oder?
sowieso, die Zeit läuft ab, schnell
Genau,
geht's.
genau. Ja, wie ging es dir, als du das gehört hast, dass jetzt auch Patrick seine Karriere beenden wird und vor allem, dass er ja Uwe ja auch ein Stück weit nachfolgen wird und eben auch ins Management der Rhein-Neckar-Löwen
Genau,
gehen wird?
also ich würde nicht sagen, das ging mehr in irgendeine Richtung. Also wir sind ja gleich altrig, und dass es auch jetzt langsam an dem Punkt da ankommt, wo man sagt, hey, jetzt ist es Zeit, was anderes zu machen und weiterzugehen, ist ja auch logisch. Von daher glaube ich, das gab da von meinem inneren Leben her keine größere Reaktion, weil auch eben gut, also die Zeit ist gekommen zu gehen. Schön, der hat eine wunderbare Karriere gehabt.
Absolut.
Also von daher, wenn dann vielleicht gut, dass ich das Bewusstsein habe, dass der Patrick oder Johnny, wie wir ihn auch nennen, also der ist ja der letzte von den, ja, von den Eltern, sage mal, oder zumindest von der Mannschaft oder aus der Mannschaft, mit der ich zusammengespielt habe damals. Also wo ich jetzt sage, ich bin ja auch seit 8 Jahren weg, aber ich bin fast jedes Jahr nach Heidelberg zurückgekommen und dann auch irgendwie die Jungs ein bisschen gesehen, und die sind ja dann auch irgendwie nach und nach weniger geworden, aber jetzt ist ja Johnny ist der Letzte sozusagen. Das ist vielleicht in dem Sinne auch ein bisschen was Besonderes, wo halt von den Spielern her zumindest, ja, einige von denen habe ich schon ein bisschen mit denen gequatscht und Hallo gesagt und so, aber gut, das ist ja nicht das Gleiche, und mit Johnny und alles, was wir zusammen durcherlebt haben, also dass der letzte Stehengebliebene ist, aber jetzt, dass es so weit ist, ja, ist schon ein bisschen besonders.
Aber einer kommt wieder, mit dem du lange gespielt hast, nämlich in der kommenden Saison. Mario Steinhauser
Ach,
kehrt zurück
stimmt,
zu den
ja,
Rhein-Neckar-Löwen.
da
Ihr
hast du recht. Das,
kennt
das,
euch auch sehr, sehr
ja,
gut.
das habe ich auch gesehen. Das hat mich gefreut, dass ich gesehen habe, dass der Steine zurückkommt. Oh, stimmt, ja, gut, in dem Sinne, da geht es vielleicht dann weiter noch ein Weilchen, weil Stani ist ja schon einigermaßen jung, denke ich mal, im Vergleich zu den anderen, die aufgehört haben. Vielleicht könnte der auch 10 weitere Jahre weitermachen.
Zuzutrauen wäre es ihm, wenn man sieht, in welcher Form er ist. Patrick und Uwe zusammen im Management der Rhein-Neckar-Löwen. Frage Nummer eins dazu: Hättest du dir das vor 5, 6, 7, 8 Jahren vorstellen können? Passt das zu den beiden? Und zweite Frage: Wäre das vielleicht auch was für dich gewesen? Also wäre das was, wo du auch sagen würdest, jo, würde mich reizen?
Vorstellen durchaus ja. Also das ist ja auch ein natürlicher Schritt, würde ich sagen, bei vielen, auch vielleicht besonders bei den beiden, die so lange im Verein waren und auch so lange in der Region, dass man da irgendwie reingezogen wird. Und das ist ein natürlicher Weitergang von den Sachen. Also von daher vorstellen ja, aber dass jetzt auch, dass es so gekommen ist, ich würde nicht sagen, das ist ein Wake-up-Call, aber so, wo man sagt, hey, vor 10 Jahren, dass eines Tages, dass die beiden irgendwie an höheren Positionen irgendwie im Management drin sein sollten und so. Ich finde es mega, also wirklich mega. Ich glaube, ich habe den beiden gesagt, dass, ja, Neid ist ein großes Wort, würde ich auch jetzt nicht sagen, so, aber das sind schon geile Aufgaben. Also, wo ich sage, hey, es gibt nicht viele Leute, wo ich sage, ah, das, was die machen jetzt, das kommt mir schon sehr cool vor und mega interessant und spannend und was auch immer. Aber Ja, ich hätte nicht gedacht vor ein paar Jahren, dass ich das so sehen würde, aber dann auch zu der Frage, ob es mir hätte vorstellen können oder vorstellen könnte. Gut, vielleicht oder in unmittelbarer Zukunft oder so. Ich bin in Hongkong sehr glücklich, aber überhaupt als Bereich, Themenbereich oder was auch immer, also Sportmanagement, irgendwie, wo es mir auch nach und nach wirklich klar wird, also Sport, das ist was ist, was ich sehr, sehr liebe. Und dann halt genau in einer anderen Rolle irgendwo tätig zu sein. Ja, das, was die beiden, also Johnny und Uwe, jetzt irgendwie machen dürfen, durchaus macht's, ja, das gibt schon ein bisschen Inspiration oder keine Ahnung, also das ist, ja, was Geiles.
Und das ist wahrscheinlich umso besonderer oder hat sich vielleicht auch umso mehr dadurch herausgebildet, dass du ja eben im Laufe deiner Karriere bewusst auch eine Entscheidung mal gegen den Handball getroffen hast, bewusst mal eine ganze Zeit lang was komplett anderes gemacht hast und ja auch jetzt dein Leben nicht ausschließlich sich um den Handball dreht. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung für unseren zweiten Teil. Jetzt werden wir nämlich einmal über dein Leben sprechen, über deine Karriere von den Anfängen damals in Lund bis hin heute nach Hongkong zur Nationalmannschaft. Kurze Pause und dann geht's weiter mit Teil 2. So, Teil 2 von Folge 2 der neuen Staffel von Hand aufs Herz. Kim Ekdal-Duryea ist weiterhin bei uns und wir sprechen darüber, wie alles anfing und wie sich's entwickelt hat in den letzten Jahren und springen damit natürlich erstmal in deine Kindheit nach Lund. Du hast es schon angesprochen. Du kommst nicht aus einer klassischen Handballfamilie. Also es ist nicht so, dass dir dieser Sport irgendwie in die Wiege gelegt wurde und es zwangsläufig klar war, dass du Handball spielen wirst, oder?
Nee, also sportmäßig, also meine Familie, das ist keine Familie von Sportlern. Ich glaube, es gab eigentlich keinen, der irgendwie was am Hut hatte mit Sport. Es war nicht Thema, würde ich sagen. Also ich habe auch zwei ältere Geschwister, einen älteren Bruder und eine Schwester. Sport, ich glaube, die beiden, die haben, war gut, meine Schwester hat ein paar Monate oder vielleicht ein Jährchen Basketball gespielt, aber mein Bruder, ich weiß nicht, ob der jemals eigentlich einen Ball in die Hand genommen hat, fast. Mama und Papa fast auch so, also von daher, nee, von der Familie her gab es da wenig.
Und du brauchtest ja auch eine Weile, um rauszufinden, dass Handball das ist, was dir am meisten Spaß macht. Du hast wahnsinnig viel Sport gemacht als Kind, wahnsinnig viele verschiedene Sportarten ausprobiert, oder?
Ja, ich glaube, so wie die meisten Kinder, die sich für Sport interessieren, eigentlich, also aus Liebe zur Bewegung oder Bällen oder keine Ahnung, sowas, das meiste ausprobiert. Ja, und also diese Liebe, glaube ich, die habe ich auch heute, immer noch manchmal oder in ein paar Jahren, wo ich halt als Profi-Handballer unterwegs war, war es vielleicht schwieriger, sie so wahrzunehmen, aber ich glaube, das ist auch ganz, ganz normal im Profibereich. Aber jetzt, wenn der Handball da in dem Sinne nicht mehr da ist, dann kann ich schon spüren, dass wenn ich eine Liebe in diesem Leben habe, in dem Sinne, dann ist es schon, keine Ahnung, bewegen und Bälle werfen und so Sachen.
Was ist dein zweitliebster Ball neben dem Handball?
Sprachen mag ich ja schon.
Ich meine, bleib mir jetzt Sprachen machen, genau, kommen wir später
Also,
natürlich. Ich meine jetzt wirklich
ach,
sportartenmäßig. Also
Sportarten, okay, ja.
Fußball, Volleyball,
Oh,
Tischtennis, Basketball,
naja, gut.
Hockey oder ist es wirklich egal, Hauptsache ein Ball ist dabei?
Müsste eigentlich auch unbedingt ein Ball dabei sein, glaube ich. Also, gut, Basketball habe ich schon, ja, mehr irgendwie. Ja, Basketball gefällt mir schon ganz gerne auch. Also, persönlich, das selbst zu spielen, aber auch zu gucken. Ich glaube, da habe ich auch so ein bisschen was für mich aus der Kindheit wieder gefunden, so mit irgendwie eine Liga zu verfolgen oder so, wie jetzt im letzten Jahr, da habe ich auch NBA irgendwie mir alle Ergebnisse angeschaut, ein bisschen dann Playoff. Das passt dann vom Zeitunterschied her in Hongkong, dass man morgens aufstehen kann, sich ein Käffchen in die Hand nehmen kann und dann live NBA sich angucken kann, dann wann, was dann in Europa nicht so möglich ist. Ja.
Ich weiß nicht, ob die Information stimmt, aber auf meinem Zettel steht, dass du, nachdem du angefangen hast, Handball zu spielen, nach einem Jahr erstmal wieder aufgehört hast und dann von deinem besten Freund überredet worden bist, doch wieder anzufangen.
Genau, also diese Geschichte, ich habe sie auch so viele Male gehört, von daher
wird sie wohl stimmen?
Genau, also würde ich dann auch jetzt sagen, ja, müsste wohl stimmen. Ich glaube, ursprünglich ist es auch von mir so erzählt worden. Ich glaube, so war es. Genau, also so aufgehört, eine andere Sportart gemacht. Ich glaube, ich habe dann auch irgendwann mal so eine Meisterschaft gesehen im Fernsehen im Januar oder so mit 8 und dann wieder Bock gehabt. Und dann gab es den einen Kumpel, der hat mich immer da mitgezogen. Ja, so wie es halt bei den Kindern abläuft. Also die Kumpels, die machen das und dann macht man mit, so ungefähr.
So war es ja bei uns allen irgendwann.
Ja.
Und wenn man es dann selber lieben lernt, dann bleibt man und wenn nicht, zieht man halt weiter. Ja. Wann hast du für dich gemerkt, dass du es nicht nur lieben gelernt hast, sondern offensichtlich auch ein besonderes Talent für diesen Sport hast?
Ich glaube, wo ich gut so um die 14 war, aber das Wort Talent, gut, so geht es vielleicht vielen. Man würde vielleicht über sich selbst sagen, ich habe kein besonderes Talent. Für mich und im Handball, also wirklich, wo ich viele Jahre davon überzeugt war oder vielleicht auch immer noch ein bisschen. Es gab sau viele Spieler, die also vom Talent her, also mit dem Ball und Handball und das Spiel sehen und irgendwie, gut, es gibt ja verschiedene Arten von Talenten, aber so rein handballtechnisch gesehen würde ich sagen, dass das war überhaupt nichts Besonderes. Ich habe halt viel trainiert, würde ich sagen. Also das war wahrscheinlich auch durch mein Basketballinteresse, dass ich mit 14 oder so habe ich irgendwo mein bester Freund, ich habe Schule gewechselt und dann hat er Basketball gespielt und konnte dann ganz hoch springen und schön danken so. Und dann wollte ich es auch machen und dann habe ich irgendwie so ein Sprung-Trainingsprogramm irgendwo gefunden und dann den ganzen Sommer das durchgemacht und dann, wo ich dann im Herbst zurückkam, dann war ich plötzlich in der ersten Mannschaft und nicht in der zweiten, wo ich sonst immer gewesen war in der Jugend. Ja, aber so mit 14 ungefähr, dann in dem Jahr sind wir auch schwedische Jugendmeister geworden. Und von dem Punkt ging es eigentlich dann ziemlich steil so nach oben, würde ich sagen, in dem Sinne.
Richtig steil, weil 2 Jahre später hast du dann schon in der ersten schwedischen Liga debütiert, bei den Männern.
Ja, gut, also, ja, mit 16,5, ja, das stimmt, ja.
Und galt's damals, also viele haben gesagt, du bist quasi der Hoffnungsträger des schwedischen Handballs. Jetzt hast du selber gesagt, aber eigentlich hatte ich gar kein wirkliches Talent, sondern habe halt irgendwie auch sportartübergreifend trainiert. Ja, ja. Hat das für dich zusammengepasst, diese Insicht, die du von dir hattest und das, was von außen dann plötzlich kam?
Eigentlich gepasst oder nicht gepasst, aber hat mir nichts ausgemacht. Ob ich das zugestimmt habe oder so, oder ob ich selber Meinung war, vielleicht nicht ganz. Jetzt, wenn ich rückblickend mir wieder anschaue, ja, kann ich es wohl vielleicht einigermaßen nachvollziehen. Ist nicht ganz üblich, dass ein 16-Jähriger auch in der ersten Liga debütiert, unter welchen Umständen auch immer. Aber trotzdem, das muss man vielleicht auch erstmal schaffen. Also von daher schon ein bisschen. Vielleicht auch. Es gab ja den Oskar Kalén, ein Jahr älter als ich. Und wenn man da von Hoffnungsträger reden sollte, also habe ich mich immer in seinen Schatten gesehen, klingt auch ein bisschen zu viel, aber so, wenn einer der Hoffnungsträger wäre, dann wäre es der, weil der war richtig, richtig, richtig gut. Dann, genau, dass es unglücklicherweise so gekommen ist mit seinen Verletzungen, aber ja, Thema Hoffnungsträger und in dem Alter, also genau, ich war dann zweite Reihe sozusagen.
Also es war keine Bürde, die dir da auferlegt wurde, sondern du hast es wahrgenommen, dass das gesagt wurde, aber es hat dich nicht wirklich
beschäftigt. Ja, überhaupt nicht. Und vielleicht hat es mir weniger beschäftigt, weil ich es selbst weniger so wahrgenommen oder so gesehen habe. Also wenn ich irgendwie völlig zu 100% im Handball investiert wäre und sage, hey, ich möchte Profi werden, ich möchte dies und das erreichen. Jetzt sagen die Schweden, ich bin der Hoffnungsträger, ich muss was zeigen. Das hätte vielleicht belastend werden können, aber weil es für mich eigentlich auch ein Nicht-Thema war, also eigentlich ist auch Profi-Handballer und so weiter, ich hatte keine Träume davon. Ja, also dann glaube ich, dann können die Leute auch vielleicht reden, weil es so eine Diskrepanz gibt, auch zwischen wie man es selbst sieht und wie die anderen es sieht. Und dann ja, muss man sich halt nicht drum scheren.
Mhm. 2011 kam dann dein erster Wechsel und gleichzeitig deine erste Auslandsstation. Du bist dann nach Nantes gegangen. War das dann der Moment, wo du gemerkt hast, oh, irgendwie bin ich jetzt doch Profi-Handballer?
Ja, gemerkt habe ich es schon dann, ja. Das sowieso. Ich glaube, damals hatte ich, genau, es war ja dann nach der, wir hatten die Heimweltmeisterschaft in Schweden 2011 und dann lief es bei mir eigentlich überdurchschnittlich gut, würde ich mal sagen, auch in dem Alter, wo ich so einen Durchbruch gekriegt habe. Und dann plötzlich dann ja da eine ganze Reihe von Vereinen irgendwie ja, mit Anfragen und so. Und davor, klar habe ich gewusst, dass es vielleicht langsam auch an dem Punkt ankommt, wo man sagt, ich müsste jetzt woanders gucken. So, aber für mich ging es eigentlich darum, ob ich so Lust auf ob ich so Lust drauf hatte, das weiß ich auch nicht. Oder weiß ich, ich hatte nicht so eine große Lust. Ich weiß, wie ich vor dem Computer saß, irgendwo mal im Februar oder März oder so und ein paar Angebote gekriegt hat und habe mir angeschaut, aber habe angefangen, mir anzuschauen, wie die verschiedenen Ligen spielen, also von den Spielzeiten her. Mhm. Ich dachte, ja, da muss ich so oder so viele Monate da bleiben und wo könnte ich Urlaub machen? Und zu viele Spiele, ist mir zu intensiv. Also Bundesliga, glaube ich, das habe ich dann rein von Anfang an für mich selbst mental gestrichen. Bundesliga ist zu viel Handballer, da bist du nur Handballer und dann wird nichts anderes. Da habe ich gedacht, nee, das will ich nicht. Ja, Dänemark so. Ja gut, nah an zu Hause, das war für mich auch früher so ein Ding, was ich vielleicht heute mehr schwieriger vorstellen kann, aber zum Beispiel Kopenhagen, die hatten ja damals eine gute Mannschaft, das war eigentlich für mich damals meine Traummannschaft, weil ich gedacht habe, ich könnte fast auch in Lund wohnen bleiben und dann einfach rüberfahren zum Trainieren und dann mit den Auswärtsspielen ist nicht so weit, ich spiele nicht so viele Spiele. Gut, und dann kam ja dieses Angebot aus Nantes, ja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat gepasst, die Franzosen haben auch zwei Wochen Urlaub um Weihnachten, das fand ich auch schön, ja, das war so die ersten Schritte an den Profi-Handball ran, wo so andere Faktoren, wo ich heute denke, hey, das ist sowieso wie, keine Ahnung, Mannschaft und wie ist der Trainer und so Sachen, die man sich eigentlich eher anschauen sollte und wie könnte ich mich entwickeln und was weiß der Geier so. Nö, das war für mich eigentlich nicht so interessant.
Aber es ist so geil, also wenn man jetzt rückblickt auf deine Karriere guckt und dann über diesen Moment spricht und eben hört, welche Gedanken du dir damals gemacht hast, ich finde es großartig. Was hat dir dieses Jahr gegeben in Nantes? Auch eben weg von zu Hause, anderes Land, andere Kultur.
Ja, ich glaube, ich habe mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht, also am Anfang. Also, wo es ein paar Angebote gab und gut, ich ziehe jetzt ins Ausland. Ich habe gedacht, ja, wenn es nicht klappt, dann bleibe ich wohl irgendwo 2 Jahre, vielleicht nicht super glücklich, aber zumindest habe ich es probiert. Werde auch vom Geld her gut, ja, dann in den 2 Jahren für dich vielleicht ein bisschen Geld und dann könnte ich mir vielleicht irgendwie zumindest die Hälfte einer Wohnung kaufen, wenn ich zurückkehre nach Schweden oder sowas. Ja, dann gut, dann mal, ja, mal springen und gucken, wie es wird. Aber mir gegeben, ich glaube, ich wurde ein bisschen abgehärtet. Ich glaube, es war ein guter Anfang in dem Sinne, weil ganz rund lief es ja sportlich in Nantes auch nicht für mich. Ich glaube, ich konnte den Erwartungen an mich nicht gerecht werden.
Du warst aber auch verletzt lange.
Ich war auch lange verletzt, genau. Also eigentlich gleich ja, von Anfang fast auch mehrere Monate. Ich glaube, die hatten viel zu große Erwartungen irgendwie gestellt. Ich glaube damals, es gab in L'Equipe, also in dieser französischen Sportzeitung, die haben irgendwie die Neuzugänge aufgereiht und gerankt und die hatten dann mich als Nummer 1 wo ich gedacht habe, ja gut, ich hatte ein paar gute Spiele gemacht bei der Weltmeisterschaft, also das kann nicht jeder machen, aber schon so gut, wenn du was drauf hast und dann hast du ein paar gute Tage hintereinander und kriegst ein paar Glückstreffer und dann gut. Und ich glaube, das Jahr war auch dasselbe Jahr, wo Jérôme Fernandez, der ist auch wieder nach Frankreich zurückgezogen, zum Beispiel. Genau, und ich wurde da als irgendwie Nummer 1 gerankt. Schon, ja, würde ich selbst nicht so sehen. Mhm. Und ich glaube auch vom Verein her, vom Gefühl, denke ich, dass die gedacht haben, dass sie sich irgendeinen Weltstar geholt hatten, was ja überhaupt nicht der Fall war. Also ich war gerade eben 22 und hatte eine gute Meisterschaft gemacht und dann bin ich da Heckel dann in Nantes gelandet. Genau, von daher in dem Sinne abgehärtet, würde ich sagen, auch von der Umgebung, also Mannschaft, Trainer vor allem, also die Jungs in der Mannschaft waren super, das ist mega, aber der Trainer war dann schon ein bisschen anders drauf, und da wurde viel zu Sau gemacht. Ich, besonders ich vielleicht nicht, aber ich war auf jeden Fall, ja, stand da schon in so voller Mist viele Male. Und das habe ich als junger Schwede nicht so gekannt davor, wo in Schweden alles vielleicht ein bisschen zu schön und gut und gemütlich gegeneinander so abläuft, würde ich sagen. Ja, in Frankreich war es dann sehr direkt und man hat es wissen dürfen. Ich glaube auch in dem Sinne eigentlich auch das härteste Jahr in meiner ganzen Karriere und von daher war dann alles danach, habe ich gedacht, ja, geht mir nichts an. Also in Frankreich war es schon viel, viel schlimmer. So, da habe ich schon viel gelernt in dem Sinne.
Aber es hat nicht dazu geführt, dass du gesagt hast, boah, nee, das ist doch nicht so meins. Also es klingt ja schon nach zum Teil auch sehr respektlosem Miteinander, was du gerade beschrieben
ja,
hast. Das klingt nicht nach einer respektvollen Arbeit auf zusammen.
Das genau, also das ich würde dann auch unterscheiden zwischen, ich schätze auch, wenn Sachen direkt sind und uns wird einem gesagt, wie Sache ist. So gut, schlecht, ja, nein. Aber hier war es dann schon, wo es persönlicher wurde und wo es, weil das muss nicht sein. Aber gut, dass es dann trotzdem, dass da so gekommen ist. Also ich glaube, die Löwen, die waren schon dran, bevor ich nach Frankreich gegangen bin. Hätte vielleicht gleich was werden können, obwohl ich jetzt auch vor 5 Minuten gesagt habe, ja, in Deutschland wollte ich eigentlich nicht landen. Aber wo dann die Rede war von den Löwen, also erstmal, wo ich es gesehen habe, ich glaube, bevor ich überhaupt eine Ahnung davon hatte, habe ich irgendwo so ein Gerücht gelesen. Okay, das kommt mir ein bisschen abermäßig vor, dass irgendwie so Löwen, Riesenverein und so, dafür bin ich wohl wahrscheinlich nicht bereit. Aber als es sich dann dennoch herausgestellt hat, dass die wirklich Interesse hatten, dann habe ich trotzdem, oh, in Deutschland ist es zu viel Handball und habe ich gedacht, ja, jetzt müsste ich vielleicht darüber nachdenken, weil das ist schon, ja, das ist schon eine andere Nummer und auch eine Liga in dem Sinne, wo ich dachte, ich würde nicht Interesse von so hohem Ort irgendwie kriegen. Von daher, als ich nach Frankreich bin, dann war es mir auch dann klar, ich habe dann auch im Dezember in Frankreich letztendlich den Vertrag hier bei den Löwen unterschrieben und ich hatte auch so eine Klausel drin, auch bei der Unterschrift, dass ich könnte nach einem Jahr zu den Löwen gehen. Das hat es vielleicht ein bisschen einfacher gemacht, weil ich auch gedacht habe, hey, ich könnte euch mal so ein kleinen Verein, also Nord damals, war ja nicht Nord wie es heute ist. Die waren gerade vor ein paar Jahren aus der zweiten Liga irgendwie in die erste Liga gekommen. Von daher ganz, ganz anders. Und ja gut, so, ich gehe jetzt zu den Löwen, also
ihr könnt tschüss, mich mal.
Genau, also das war dann auch ein bisschen einfacher.
Für euch bin ich nicht gut genug, dann gehe ich jetzt halt zu den Löwen.
Genau.
Das ist auch mal ein schöner Move. Okay, also eine Mischung vielleicht aus, ja, Trotzreaktion ist jetzt vielleicht ein falsches Wort, Und eben auch, also du hast vorhin gesagt, Deutschland war für dich ausgeschlossen, weil du aber für dich auch nicht dir hättest vorstellen können, dass eben so ein großer Club wie die Rhein-Neckar-Löwen aus Deutschland, ja, also sagen wir mal ein deutscher Club, der im Mittelfeld der Liga spielt oder vielleicht sogar gegen den Abstieg, wo es nicht um Titel und so weiter geht, das wäre für dich mit der Belastung, die zum deutschen Handball dazugehört hat, nicht vorstellbar gewesen. Ja. Aber in dem Moment, wo es eines der Top-Clubs ist, hast du gesagt, okay, dann nehme ich die Belastung, die ich vor einem Jahr vielleicht für mich ausgeschlossen habe, doch in Kauf, beziehungsweise probier es einfach mal aus.
Ja, wirklich. Ungefähr so zusammengefasst kannst du werden. Ja.
2012 ging es dann los bei den Rhein-Neckar-Löwen. Sprechen wir gleich drüber. Vorher, bevor es da losging, gab es ja noch ein anderes Erlebnis, was ja jetzt auch nicht so ganz unwichtig war. Ja. Nämlich der Sommer 2012, die Olympischen Spiele in London. Die Silbermedaille.
Genau, ich habe gedacht, wovon reden wir jetzt mal? Aber genau, das gab ja da auch einen Sommer dazwischen.
Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit in London?
Gemischt, weil es schon einige Jahre gedauert hat, bevor ich das auch wirklich akzeptieren wollte, so ein bisschen. Also mit der Silbermedaille waren wir alle damals sehr, sehr zufrieden, glaube ich. Wir hatten gerade im Juni, gegen Montenegro in der WM-Quali verloren. Mhm. Und das war irgendwie die große Krise der Nationalmannschaft. Und dann fährst du nach London und du hast eigentlich überhaupt keine Erwartungen dran, dass irgendwas da rauskommt und dann plötzlich stehst du da mit einer Medaille. Aber trotzdem habe ich gedacht, das Finale war für mich persönlich, ich habe scheiße gespielt. Das war wahrscheinlich das schlechteste Spiel des Turniers, für mich persönlich. Der Kim Anderson, der für mich auch der beste Handballer auf der Welt war zu der Zeit. Ich glaube, der war im Finale auch nicht so gut drauf. Und dann sagst du, hey, du hast eigentlich zwei von den Schlüsselspielern so ein bisschen, die haben keinen guten Tag und du verlierst nur mit einem Tor gegen die Franzosen. Das war so, die Franzosen, die vom Gefühl her, zumindest in dem Spiel, die waren nicht so drauf, wie ich sie gekannt habe früher. Also die Franzosen, die waren schon an den Tag zu schlagen. Ja. Und dann trotzdem, weil du selbst dann eben auch einen Scheißtag hattest, hast du halt keine Goldmedaille, nur eine Silbermedaille, nur in Anführungszeichen. Ja, selbst wenn diese Silbermedaille ja weit über den Erwartungen Erwartungen hinaus schon war, aber das hätte doch Gold sein können. Mhm. Und das hat dann schon viele Jahre gedauert, glaube ich, würde ich sagen, ich habe gesagt, fuck, ich hätte schon gerne eine Goldmedaille, aber ja, jetzt ist es wohl so, denke ich.
Das heißt, du hast sie dir auch nicht stolz irgendwo hingehängt, sondern es war eher...
Stolz war ich schon, glaube ich. Ich glaube, es ist auch vielleicht nicht das einzige Ding, aber schon, ich glaube, das Ding meines Lebens, wo ich sage, das ist mir auch dann später klar geworden, so mit 22, glaube ich, war es mir nicht so ganz bewusst, also wie groß die Olympischen Spiele sind in dem Sinne. Klar, ich wusste schon, dass es groß ist, aber wie groß, ich glaube, sehe die Größe anders. Also auch nicht nur rein sportlich, aber von gesellschaftlich, und das ist so ein Ding, das irgendwie die ganze Welt zusammenbringt auf einer Ebene Sport, aber auch anders, und das, glaube ich, weiß ich besser zu schätzen heute als damals. Mhm. Von daher stolz bin ich schon. Sie hingehängt habe ich niemals, aber
bist du aber auch nicht der Typ für, glaube ich, oder?
Nicht also richtig,
hast du Bilder von dir selber beim Handball?
Nee, ne?
Das kann ich mir bei dir auch gar nicht vorstellen.
Das wäre mir sehr komisch irgendwie. Ja. Also die Medaillen und Bilder und keine Ahnung. Jetzt in meiner Wohnung in Hongkong.
Die Ahnengalerie.
Ich glaube, die eine Meisterschaftsmedaille, die erste in Deutschland, die habe ich weggegeben zu einem guten Freund hier in Heidelberg, der immer bei den Spielen da war. Und ich dachte, ja gut, die Medaille, also die macht mir nichts. Ich glaube, die Olympiamedaille ist die einzige Medaille, wo ich sage, hey, die würde ich nicht weggeben.
Ja.
Die anderen, also ja, das könnte man gleich so weitergeben, fast.
Dann nach den Olympischen Spielen kam der Wechsel zu den Rhein-Neckar Löwen. Und ich habe die ganze Zeit im Vorfeld dieses Gesprächs überlegt, sprechen wir erst über diese Zeit im sportlichen Kontext oder sprechen wir erst über diese Zeit im menschlichen Kontext? Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Ja. Also für mich steht das Menschliche, glaube ich, schon im Vordergrund, jetzt zumindest rückblickend. Aber das ist ja auch eng mit dem Sport zusammengebunden, ob es das, ob jetzt die Jahren, die dieselben waren, wenn es sportlich nicht so gelaufen wäre, wahrscheinlich auch nicht. Voll.
Starten wir mal menschlich, würde ich
Ja, okay,
sagen. Wir haben
machen
nämlich
wir. Wir haben nämlich, was haben wir?
Wow. Kim Ekdal-Jurie im HBL-Podcast Hand aufs Herz. Zunächst bin ich sehr, sehr glücklich, dass meine Auswahl oder mein Favorit endlich ausgewählt wurde. Und ich weiß, es gab mehrere Versuche, das durchzuführen. Aber mit Kim ist es nicht immer so leicht. Es muss ihm zeitlich reinpassen. Und deswegen bin ich froh, dass er es jetzt geschafft hat, als Nationaltrainer von Hongkong auf seiner Deutschland-Tournee den Podcast aufzunehmen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Kim ist ein sehr, sehr besonderer Mensch. Das zeigt seine Historie mit Handballauszeit, weil Weltreise und keine Lust mehr auf feste Termine. Warum das so war, kann er euch mit Sicherheit selbst viel, viel besser erklären als ich und warum ihn das irgendwo eingeschränkt hat. Kim war einer der ganz, ganz wenigen ausländischen Spieler, die extrem viele Freunde in Heidelberg hatten, weil er stundenlang im Café saß und Bücher gelesen hat und sich dadurch einen Freundeskreis aufgebaut hat, der ein Studium in Psychologie in Deutschland, in Heidelberg abgeschlossen hat, der für eine kurze Zeit auch mal Russisch gelernt hat. Das zeigt sein Sprachentalent, was er heutzutage auch in Hongkong, in Kantonesisch ist es, glaube ich, durchsetzt und dort Fuß gefasst hat, ganz, ganz viele Freunde gefunden hat. Kim ist ein Typ, der outside of the box denkt. Wer hätte gedacht, dass er heutzutage Trainer ist und Videos zusammenschneidet von Spielen seiner Mannschaft? Ganz so war er früher als aktiver Spieler bei den Löwen noch nicht, hat er sich dann aber angeeignet. Und vielleicht könnt ihr ihn mal fragen, warum er mal eine Zeit lang mein Sitznachbar vor mir im Bus sich wochenlang die Haare nicht waschen wollte. Und ich ihm dann mit Sprühshampoo bzw. Haarspülung von hinten in die Haare gesprüht habe, weil es einfach so gestunken hat. Ich freue mich ganz, ganz arg auf diesen Podcast, den ich mir definitiv anhören werde. Und ihr werdet euch auch euren Spaß dabei haben. Ganz, ganz liebe Grüße, Annette und Kim. Ich liebe euch. Ciao, ciao.
Ajo. Uwe. Geil.
Ich habe ihm darauf geantwortet, wir lieben ihn auch. Ich habe das einfach mal in
Ja.
deinem Namen mit so kommuniziert.
Ja.
Richtig coole Sprachnachricht von ihm, wie ich finde. Und
Sehr.
natürlich ganz, ganz viel drin, Kim, über das wir sprechen müssen.
Ja.
Wie groß ist deine Liebe für Uwe? Du warst ja auch bei seinem Abschiedsspiel zum
Ja.
Beispiel, bist aus Hongkong eingeflogen gekommen, trotz Bandscheibenvorfall. Ich erinnere mich da
Ja.
sehr, sehr genau dran. Es war ein Riesen-Heckmeck und es war Uwe unfassbar wichtig, dass du trotzdem dabei bist. Und es wurde sehr viel unternommen, dich hier nach Deutschland zu kriegen. Also
Genau, also ich bin sehr glücklich, dass ich dahin gefahren bin. Also ich glaube im Vorfeld, ich hatte mich so oder so darauf gefreut. Aber das ist dann erstmal mit einer Absage und dann habe ich mit Uwe geredet und dann, dass er das dann irgendwie so hingekriegt hat, dass ich dann trotzdem kommen könnte, wo ich dann auch hier war, dann glaube ich, habe ich es auch gemerkt, wie wichtig es für mich und also ich habe es auch für Uwe gemacht grundsätzlich. Also, dass ich einen Spaß daran gehabt habe, eine Sache, aber das für ihn an dem Tag dabei zu sein, war ja auch das, was im Vordergrund stand und auch warum ich dann auch gesagt habe, jetzt scheiß drauf, ich komme trotzdem. Und ja, das hat mich zutiefst glücklich gemacht, auch zu sehen, wie dass ich da war. Ich glaube, das hat Uwe schon auch was bedeutet. Also, also mir sowieso, aber dann, wenn man sieht, dass es auch so geschätzt wird oder angenommen und dann an dem Tag mit ihm da zusammen sein zu dürfen. Ja, mega. Jetzt diese Sprachnachricht anzuhören. Also Uwe, Dankeschön. Ich habe es mir durch, nicht gelächelt, aber ich saß mit einem
Lächeln im Gesicht.
Mit einem Lächeln im Gesicht. Mhm. Das waren sehr, sehr, sehr schöne Worte. Wirklich vom Herzen. Und dass es viel Inhalt da gibt, das hast du auch gesagt, das habe ich auch gedacht, jetzt wenn du so weitergeredet hast und dann habe ich gedacht, jetzt das könnte man fast eine Woche über die Sachen sprechen, also ich werde versuchen, mich ein bisschen kürzer zu halten, aber eine sehr, sehr herzenswärmende Nachricht.
So ging es mir auch, als ich sie heute Morgen abgehört habe, da war einfach sehr, sehr viel Liebe drin, das ist sehr, sehr schön zu hören. Arbeiten wir es vielleicht von hinten auf. Haare waschen. Ja. Und Trockenshampoo von hinten. Was hat es damit auf sich? Ja,
ich glaube, der Uwe, der weiß es noch mehr als ich, weil er wahrscheinlich da mit diesem Gestank da irgendwie saß, wochenlang jetzt offenbar. Hat nicht viel an sich. Ich glaube, ich habe halt die Haare ein bisschen weniger gewaschen damals. War
einfach keinen Bock drauf gehabt oder gab es einen Grund dafür?
Wenn es einen Grund gäbe, glaube ich, ich habe ja damals mit so einem Haarband gespielt und ich fand, wenn ich die Haare gewaschen habe, dann wurde die Haare ganz, glatt und das ist ja beim Haarbeispielen nicht so gut. Mhm. Ich hätte vielleicht sie trotzdem ein bisschen mehr waschen können. Also der Uwe, der ist ja auch derjenige, der das dann auch wirklich mir klar gemacht hat, dass die vielleicht nicht so gut riechen. Also meine Freundin damals, die hat es mir gesagt. Ich habe es niemals geglaubt oder so. Ich habe keine Ahnung. Also habe ich nicht so ernst gemacht, weil das ist schon hygienisch gesehen oder so von Körperpflege und so vielleicht da von einem anderen Niveau. Ich habe gesagt, ja gut, das ist so nicht so wichtig. Aber dann Uwe hat es dann tatsächlich, glaube ich, mehrmals mir gesagt. Und dann letztendlich, dann wurde es mir auch klar, dass es vielleicht so ist. Also dann habe ich versucht, das ein bisschen zu verbessern. Das mit dem Sprühdings, das habe ich nicht mehr so auf dem Sender. Das Einzige, was ich weiß, das, was irgendwie vom Uwe, von seinem Sitz, was hinter mir kam, das war einmal, wo eine Wespe so mit einem Zeigefinger so auf mich geschossen hat. Und dann wurde ich auch gestochen.
Nein, wirklich?
Aber ja, gut, kleine Sache. Aber
hat er sich entschuldigt wenigstens dafür?
Ich weiß es nicht, aber ich fand es war, ja, ich habe glaube ich auch laut geflucht, da scheiß Penner, was macht der und so schießt eine Wespe auf mich zu, aber.
Zu Recht.
Aber gut, das ist eine schöne Erinnerung.
Mhm. Er hat gesagt, du warst zu Anfang deiner Löwenzeit nicht so der Videogucker. Also das war was, wo du dich auch ein bisschen reinfuchsen und reinarbeiten musstest, diese Disziplin dann auch zu entwickeln?
Ich glaube, es bezieht sich vielleicht auch auf was Größeres, also im Sinne von Interesse für Handball allgemein. Also so Video und Videoanalyse haben wir schon mit der Mannschaft gemacht und ein bisschen über Spiel nachdenken musste man ja auch, aber eigentlich nicht viel mehr als das, was im Training nötig war und das, was uns so gefuttert wurde in dem Sinne. Also ich habe mir selbst zu der Zeit wenig Handball zu Hause angeschaut und weißt du, mir wenig Gedanken darüber gemacht, wie wir spielen wollen, genau über die Aufgaben jeder Spieler und so weiter. Also sehr wenig. Von daher, das mit dem Trainer da sein, ich glaube, ich hätte es mir auch früher überhaupt nicht vorstellen können. Vielleicht geht es vielen jüngeren Spielern auch so. Also für mich persönlich, gut, das Handball, was kann ich den Leuten weitergeben? Klar, ich spiele selbst auf einem hohen Niveau, aber wie viel Wissen und wie viel Können habe ich? Fragezeichen. Ach, gut, dann mit den Jahren, dann sammelt sich schon so ein bisschen was an. Hoffentlich, aber Das war ja eigentlich auch ein Nicht-Thema. Also selbst wenn ich aufgehört habe, 2020 haben wir Trainer. Nee, niemals. Ja.
Weil dir das zu, also war dir das zu starr? Wolltest du einfach frei Handball spielen, anstatt eben so in Systeme gesteckt zu werden? War das vielleicht das, was dich davon abgehalten hat?
Ich glaube nicht. Also mir hat es schon gut gefallen mit dem System, würde ich sagen. Also das ich glaube auch mit dem Professionalismus dann in Deutschland und Frankreich und so, dass ich habe miterleben dürfen, dass für mich wird Handball eher unter bestimmten Rahmenbedingungen und Systemen gespielt. Klar, mit lauter Ausnahmen und so vielleicht, aber das muss alles schon so Deutlichkeit im Spiel. Es ist was ganz, ganz Grundlegendes. Ich würde nur sagen, das ist mir wahrscheinlich auch bewusst, dass als Trainer muss man viel mehr arbeiten als Spieler, und für mich war es schon als Spieler handballmäßig so, okay, gut, das ist schön, so die ein paar Stunden können wir machen, aber die restliche Zeit, da will ich halt was anderes machen. Aber so wie in Hongkong ist, ist ja auch auf einem anderen Niveau, also von daher, also so Vereins, ich sehe mich ja selbst auch nicht wie ein Handballtrainer, also gut, ich bin jetzt ein bisschen vielleicht insgesamt ein Jahr dabei gewesen und manchmal und langsam kriege ich da auch so ein bisschen Selbstbewusstsein rein, wo ich mich dann langsam gewöhne und vielleicht auch langsam mich ein bisschen mehr als Handballtrainer wirklich so in dem Sinne sehe. Das muss man sich auch angewöhnen. Also am Anfang, wo man halt, du wirst eine Mannschaft hingeschmissen, und wo ich mich als Spieler sonst, klar, über mich selbst und mein Spiel habe ich mir schon viele Gedanken gemacht und vielleicht, gut, Spieler in unmittelbarer Nähe und so, aber über die größeren Strukturen und auf eine größere, höhere Ebene, so wie alles regisiert wird, so und über ganz viele Kleinigkeiten und Analyse so wenig. Und von daher, wenn auf einmal das in deiner Hand liegt, und du musst halt sagen, was Sache ist, und du musst irgendwie da auf der Seite stehen, und das die machen alles, was du sagst, so in dem Sinne, das irgendwie so aufzubauen von mir aus als Trainer und seiner Mannschaft geben, das hätte ich nicht gedacht. Ja, jetzt gefällt es mir schon, aber gut, bin ich Hambers Trainer, also ja, ich würde sagen, nein, bin ich nicht. Also ich bin mit meinen Kumpels unterwegs, ich helfe denen, ich mache, als wäre ich ein Handballtrainer, bin es wirklich, nein, da gibt es andere Leute, die Trainer sind, und das war's.
Die Situation rund um ganz, ganz viele Freundschaften hat Uwe angesprochen. Du hast ja auch jetzt schon mehrfach gesagt, ne, es gab immer mehr in deinem Leben als Handball. Du wolltest eben nicht, dass es quasi 24 Stunden nur Handball ist. Jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die gerne lesen. Viele setzen sich dann zu Hause auf die Couch oder auf den Balkon. Du bist bewusst ins Café gegangen, weil du den Kontakt zu anderen Menschen gesucht hast, gebraucht hast?
Ich glaube ja. Also so geht es mir heutzutage auch. Gut, wenn ich zu Hause in Schweden wäre, dann vielleicht anders. Aber sag mal so, wie zum Beispiel hier in Heidelberg am Anfang, du kommst an, du hast keine Freunde, keine Kontakte, also abgesehen von der Mannschaft. Und für mich war es immer wichtig, oder wichtig, es war eine Selbstverständlichkeit. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht. Also meine Freunde in Schweden, die haben auch nichts mit Hamburg zu tun. Und die allermeisten Freunden, abgesehen von genau einigen Mannschaftskollegen bei den Löwen, das sind auch Leute, die nichts mit Handball zu tun haben. Und wenn du da mit 23 in einem anderen Land ankommst, so, wie macht man das, wenn man keine natürliche Rahmenbedingungen hat, wo man irgendwie also auf natürliche Art und Weise schrittweise sich kennenlernt? Ich bin da halt jeden Tag ins Café. Auch um Deutsch zu lernen hauptsächlich. Und dann saß ich da mit meinen Deutschbüchern, und dann, wenn du halt jeden Tag zu demselben Café gehst, dann nach und nach, glaube ich, dann wird man auch mit den Leuten in Kontakt kommen. Und damals war ich immer im Café, gibt's noch, heißt Milners, liegt gegenüber von einer der Uni-Bibs hier in Heidelberg, war 100 Meter von meinem Zuhause. und zwei von meinen besten Freunden, die ich noch habe hier in Heidelberg, oder der eine wohnt jetzt in Mannheim, die kenne ich auch aus dem Laden. Die haben dort gearbeitet und dann irgendwann mal haben wir angefangen zu reden und dann habe ich den zu mir eingeladen. Pizza und Party oder was auch immer und das ist ja auch jetzt mehr als 10 Jahre her, aber wir sind noch befreundet so.
Haben die auch, sie haben in dem Laden gearbeitet, haben die auch studiert, weil du hast ja dann auch das Studium hier begonnen und auch abgeschlossen oder?
Begonnen und abgeschlossen auch tatsächlich, ja. Die haben auch studiert, aber halt was anderes so. Ich habe ein Psychologiestudium gemacht, zu den Zeiten, wo ich hier war, so ein Bachelorstudium. Mhm. Auch weil ich irgendwie, also mir war es auch klar, ich werde keine Psychologe werden, denke ich mal, aber ich habe mich für Psychologie interessiert. Ich war auch an der Uni in Schweden so ein halbes Jahr oder so, bevor ich dann weg bin, nur um einen Kurs zu machen. Ich habe gedacht, Psychologie ist dann ganz interessant, so eigentlich auch per Zufall dazu gekommen, aber okay, könnte man vielleicht so ein bisschen weiter lernen.
Aber weniger um, wie du gerade gesagt hast, später damit dein Geld zu verdienen, sondern eher um die Welt verstehen zu können, dich selber verstehen zu können, dich selber besser aufs Leben vorbereiten zu können oder pures Interesse? Also was war die Motivation also dahinter?
Am Anfang, ich komme ja aus einer Unistadt, Lund, das kreiselt alles um die Uni herum. Und wenn du mit 19 oder 18, 19, 20 dort lebst und du keinen Studentenausweis hast,
bist am Arsch.
Völlig am Arsch. Kommt drauf an, was man machen will, aber wenn man ein bisschen rausgehen möchte, so, nicht, dass ich immer der große Partygeher war, aber gut, ausgegangen schon. Und wenn du da keinen Ausweis hast, dann genau, dann bist du völlig am Arsch, dann kannst du es vergessen. Also dann bleibst du zu Hause und die anderen, die machen was. Von daher, viele junge Leute gleich nach dem Abi oder so, die aus Lund kommen, die bewerben sich da. Also in Schweden läuft es auch anders an der Uni. Du musst nicht ein ganzes Programm machen, du kannst einfach Kurse machen. Hey, ich interessiere mich für was auch immer, Geschichte. Und dann machst du halt einen Geschichtskurs an der Uni, so. Und das heißt, dass viele, die melden sich da bei allerlei Kursen an und dann gehen nicht hin, die nehmen einfach den Ausweis. Und da, glaube ich, habe ich einfach aufs Geradewohl irgendwie was gefunden, Psychologie, was weiß ich, mit angemeldet. Und ich wollte eigentlich nicht hingehen. Und dann eines Tages war ich Pizza essen mit einem guten Freund von mir und in dem Pizzaladen, da hat ein Mädel gearbeitet, das ich so ein bisschen gekannt habe früher und ich hatte schon da ein Interesse und so, oh, die ist schon geil, so und so und dann haben wir ein bisschen gequatscht, also wir haben uns schon durch Freunde so ein bisschen gekannt, aber es gab keinen größeren Kontakt und dann ist mir klar geworden oder ist auch ihr klar geworden, dass wir haben uns für denselben Psychologiekurs angemeldet und die hatte eigentlich auch, also die wäre eigentlich auch nicht hingegangen. Ich auch nicht. Und dann, da können wir doch gemeinsam gehen. Und dann sind wir halt gemeinsam hin. Ich glaube, ich habe nur die Hälfte des Semesters gemacht und dann haben wir uns schon ein bisschen besser kennengelernt. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt brauche ich nicht mehr hinzugehen.
Habt ihr die Zeit lieber anderweitig verbracht, genau. Statt in der Uni zu hocken.
Und ich glaube, die ist dann auch nicht mehr hingegangen, also von daher. Aber trotzdem, also, Psychologie, das ist schon was Cooles. Also das habe ich trotzdem dann wahrgenommen, offenbar. Und habe dann gedacht, das könnte man vielleicht, hat so eine Idee gepflanzt oder so. Und das war eigentlich das einzige Thema, damals auf Uni-Niveau, womit ich mich beschäftigt hatte. Und ich würde gerne mehr lernen. Also, und dann war mir klar, auch hier in Heidelberg, Handball gut, also als Profi-Handballer hat man ja eigentlich zu viel Zeit. Und da habe ich gedacht, gut, dann könnte ich mal einfach ein bisschen studieren. Habe ich hier im Psychologiestudium gemacht, aber wirklich ohne, ziellos würde ich sagen, nur um Interesse und dann vielleicht nach der Hälfte habe ich gedacht, jetzt vielleicht ist mir ein bisschen, keine Ahnung, kein Bock, aber ich dachte, ja gut, ich mache es zu Ende und dann gucken wir mal so. Ich habe immer gemeint, mit dem Abschluss könnte ich mir den Arsch abwischen oder so. Den werde ich so nirgendwo wirklich benutzen.
Aber manchmal ist es ja auch gut fürs eigene Gefühl, einfach etwas durchgezogen zu haben.
Genau.
Ne? Also.
Genau, ja, wirklich. Das finde ich auch. Und vielleicht auch für mich persönlich, weil manchmal auch so Sachen, ja, keine Lust, und dann schmeiß mal hin, da geh mal weiter. Aber das tatsächlich dann genau abgeschlossen zu haben, so, ja, okay, gut, jetzt habe ich schon Bachelor in Psychologie und ja, passt so.
Und Uwe hat auch in dieser Sprachnachricht gesagt, du hast eine Zeit lang auch mal Russisch gelernt. Du hast vorhin ja schon ganz am Anfang gesagt, so deine zweite große Leidenschaft neben dem Sport, neben der Bewegung, ist das Thema Sprachen. Das ist offensichtlich was, was dir wahnsinnig leicht fällt. Ist das vielleicht, weil wir sprachen vorhin über Talente, ist das vielleicht dein Talent?
Ja, die Leute, die wollen das so haben, aber ich sage immer nein, es ist kein Talent. Also wenn ich ein Talent hätte, dann ist es wohl, dass ich ein großes Interesse daran habe, wenn das ein Talent sein kann. Also ich glaube, so geht es wahrscheinlich auch im Sport. Gut, du hast Interesse, das ist das was Grundlegendes, das brauchst du, sonst kommst du nirgendwo hin. Und dann, gut, ich bin wahrscheinlich ziemlich, wie sagt man, wie sagt man eigentlich? Also, ich habe das Wort vergessen, aber.
Fällt es dir auf Englisch ein?
Es hört mir auf Kantonesisch an.
Ich glaube, ich kann dir nicht weiterhelfen. Aber doch, sag's mal auf Kantonesisch. Ich würd dich gerne mal Kantonesisch sprechen. Sag's mal.
Zieler.
Okay. Also für alle, die uns gerade zuhören, ihr könnt das gerne nachschlagen. Dann wisst ihr, was Kim gemeint hat.
Also, das ist von mir selbst irgendwie.
Intrinsisch.
Ich bin intrinsisch motiviert, aber das ist ja auch eine Sache, aber das ist tatsächlich dann auch gut, wenn man was wirklich machen muss, dann musst du es machen von dir selbst aus und du stellst also höhere Maßstaben, an die du dich selbst misst.
Perfektionistisch?
Perfektionistisch ist auch nicht, aber so zum Beispiel, ich stelle mir Ziele auf und dann werde ich auch versuchen, diese Ziele nachzukommen und
zielstrebig.
So. Zielstrebig am bis ja.
Gut, aber ich glaube, wir wissen alle, was du meinst. Genau.
Genau, Sprachtalent und nächstes ist, glaube ich, kein Talent, Interesse, aber dann auch tatsächlich, dass mir fällt es leicht, Sachen zu machen und ich werde nicht, wie sagt man, also distracted.
Abgelenkt.
Abgelenkt, in dem Sinne. Mhm. So, und das ist vielleicht ein Talent, ja, so. Und wo waren wir mal? Bei den Sprachen oder woanders?
Wir waren bei Uwes Sprachnachricht und bei den Sprachen und bei allem, was dir diese 5 Jahre, diese ersten 5 Jahre in Heidelberg hier menschlich gegeben haben, ja. Freundschaften, die geschlossen wurden, das Studium, Sprachen, die gelernt wurden, aber ein bisschen Handball hast du ja auch noch gespielt nebenbei. Da reden wir jetzt drüber.
Genau.
Und zwar war das ja, es war ein langer Weg hin zu diesem ersten Titel, ein langer und auch durchaus schmerzhafter Weg, wenn wir beispielsweise an die Saison 2013, 2014 denken, ja. Wo ihr die Meisterschaft sehr, sehr knapp verpasst habt, wo der THW am letzten Spieltag aufgrund von mehr geworfenen Toren dann an euch vorbeigezogen ist. Ich weiß, ich war damals in Kiel. Ich habe also quasi die positive Seite dieser Geschichte miterlebt, die positiven Emotionen. Ich kann mich an Bilder erinnern von dir mit Tränen in den Augen. Ja. Kannst du diesen Schmerz jetzt rückblickend betrachtet noch greifen, erklären?
Ja, das war schon intensiv. Ich glaube, das Bild, von dem du sprichst, also ich glaube, meine Eltern, die haben sich das Spiel im Fernsehen angesehen. Ich glaube, keinen von denen, die haben mich niemals in diesem Zustand gesehen, also nicht mal annähernd. Ich glaube, ich selbst habe ich auch nicht in diesem Zustand gesehen. Also das war schon sehr tief schmerzend. Ja. Weil wir dachten, also diese Chance kommt nie wieder. Die war noch nie da in der Vereinsgeschichte davor und ich glaube, wir haben uns damals gesehen wie eine Mannschaft, die, ja, wir sind schon gut, aber die Kieler zum Beispiel, das war dann schon Kiel von damals und da haben wir gesagt, da kommen wir eigentlich nicht ran. Also da muss dann schon über was 32 spielen oder 4, keine Ahnung, sowas. Muss alles perfekt ablaufen, mit viel Glück und so weiter und so fort. Und das war jetzt halt in diesem Jahr oder nie wieder ungefähr. Es gab ja auch damals, wir hatten keinen einzigen Spieler, der mal Deutscher Meister geworden war. Und bei so einem Top-Verein, da glaube ich schon, bei vielen Vereinen, da hast du wahrscheinlich schon ein, zwei oder so, keine Ahnung, die waren irgendwo anders unterwegs und so. Aber wir hatten keiner, der mal diese Meisterschaft gewonnen hatten. Ich glaube, am meisten kann ich mich wohl an die Besessenheit vom Andi erinnern. Ich glaube, der hat bestimmt auch davon gesprochen, als der hier beim Podcast dabei war.
Markus hat den Podcast mit ihm
gemacht. Ja, okay, ja. Genau. Also ich habe ihn mir nicht angehört, aber das war schon so wie in den letzten zwei Monaten oder so, wo es uns dann klar war, hey, das könnte über das Torverhältnis entschieden werden. Also der ist ja ab der ersten Minute wollte der schnell spielen. Also der wollte jeden Freiwurf, ich glaube, der hat mich einmal angeschissen oder vielleicht mehr von uns, weil wir den Freiwurf zu langsam irgendwie dann wieder genommen haben. Also keine Ahnung, in
weil
der zehnten Spielminute oder so.
Genau.
Aber der, ich glaube, für ihn persönlich, das waren harte Monate mit Hin- und Herrechten und was auch immer. Ich habe mich vor ein paar Monaten das Ende auf YouTube angeschaut. Ich glaube, fast zum ersten Mal, zweiten Mal vielleicht, wo die so im Parallel laufen haben, wo man sagt, hey, du spielst über 30 Spiele, du schießt über 1000 Tore und es entscheidet sich über zwei verdammte Tore. Das ist schon, ja, das ist schon was Einmaliges. Also in dem Sinne bin ich auch stolz, dass ich dabei sein durfte, weil ich glaube, das wird nie wieder passieren. Also es ist einmal Latte rein, Latte raus in beiden Spielen gleichzeitig und dann ist es halt Meister oder nicht Meister. Das Kiel gegen Berlin gewinnen mit vierten Toren, das muss man erstmal auch schaffen. Aber gut, so ist es.
Wurden halt 4 Wochen oder 3 Wochen vorher Pokalsieger. Das war ja auch noch Teil der Geschichte, die Berliner.
Okay, das habe ich vergessen. Ich weiß
ja,
nicht,
was das war das Jahr, in dem sie auch den Pokal geholt haben. Okay. Und auch ja der erste Titel der Vereinsgeschichte. Dementsprechend wurde das natürlich auch gefeiert und zelebriert. Ja, damit will ich jetzt nicht sagen, ne? Ja. Aber es ist ja ganz normal, dass man
sowieso,
dass man das dann auch genießt und dass man dann vielleicht nicht mehr bei 100% ist.
Genau, und auch beim letzten Spieltag, ich glaube, die haben wohl ein paar jüngere Spieler spielen lassen, auch habe ich irgendwie von Erinnerung habe ich gehört. Ja. Aber gut, würde ich auch als Trainer machen. Also es gibt da keinen Vorwurf an irgendwen. Aber genau, das glaube ich, habe ich meinen Jungs irgendwann mal gesagt, um irgendwie denen klarzumachen, wie klein, also wie der Unterschied eines Tors oder so auf höherem Niveau, also ich dachte, dass wir in der Saison, dass die Chancen gut standen, dass wir 3 Titel holen, also Champions League, Pokal und Liga. Also dann, ich glaube, wir haben Pokalfinale gegen Flensburg verloren, wie immer.
Wie oft auf jeden Fall.
Ja. mit ein paar Toren, das war dann, ich glaube, das Jahr danach war in Verlängerung oder so, aber gut, und dann gegen Barcelona im Viertelfinale in der Champions League, weil wenige Auswärtstore geschossen und dann die deutsche Meisterschaft mit 2 Toren und dann sagst du, hey, das ist schon krass, wie auf dem Niveau, wo es auf die Details ankommt, also 1-2 Tor und dann 1-2 Titel mehr so. Ja.
Und du hast eben gesagt, für euch war das so ein Jahr, wo du mir gesagt hast, also wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann wahrscheinlich nie, weil der THW natürlich auch wahnsinnig dominant war. 14-15 war der wieder dicht dran, seid Vizemeister geworden. Diesmal waren es nicht 2 Tore, die den Unterschied gemacht haben, sondern 2 Punkte. Und dann aber in der Saison danach, 2015, 2016, seid ihr endlich Deutscher Meister geworden, mit 1 Punkt Vorsprung damals auf Flensburg.
Ja.
Hat sich da vieles von dem Schmerz, den du damals gefühlt hast, in genau das Gegenteil umgewandelt? Oder haben die beiden Geschichten nichts miteinander zu tun?
Ich glaube, die haben definitiv miteinander zu tun. Mhm. Ich glaube, die Mannschaft, klar, es gab ein paar Spieler, die nicht mehr da waren, aber im Großen und Ganzen war das dieselbe Truppe. Und auch in den letzten paar Monaten in dem Jahr, also in 15, 16, glaube ich, der Verein hat mal so ein Slogan, ein Team, ein Ziel, also ich fand es ein bisschen zu klischeehaft. Aber auch innerhalb der Mannschaft vor allem. Also ich würde sagen, Andi und Uwe von Erinnerungen sind wohl die beiden größeren Anführer in dem Sinne, wo mir persönlich war es manchmal fast ein bisschen zu viel in dem Sinne, wo ich sage, hey, das ist klar, wir wollen alle Meister werden, aber müssen wir das irgendwie so groß aufblasen, so dass es, das hat sich so angefühlt, als die Welt würde mit unserer Meisterschaft untergehen oder eben auch nicht untergehen manchmal. Und ich dachte, ja, das ist auch dann vielleicht ein bisschen zu viel. Aber es war mir sehr wichtig, aber also als Mannschaft, als Verein und auch bei einigen von den Jungs, glaube ich, dann umso wichtiger, dass es dann auch so gekommen ist. Ich glaube, das war wahrscheinlich der beste Tag meines Lebens. Vielleicht auch mit Abi-Abschluss, das war auch ein geiler Tag, aber, aber zumindest Top 3. Ja, das war einfach
einmalig. Okay, du erlebst einen der Top 3 Tage deines Lebens. Du wirst endlich Meister, nachdem du 2 Jahre lang quasi daran vorbeigeschraubt bist. Und dann sitzt du in diesem Sommer wahrscheinlich in deinem Schrebergarten in Lund. Gibt's den noch?
Gibt's noch.
Sehr gut, sprechen wir später auch noch drüber. Und überlegst dir, eigentlich habe ich ja noch Vertrag bis 2018, aber irgendwie will ich nicht mehr. Ich höre vorher auf, ich spiele jetzt noch ein Jahr und dann beende ich meinen Vertrag vorzeitig. Wie passt das zusammen oder passt das gerade zusammen, weil du Kim bist?
Das kann ich nicht sagen. Für mich passt es zusammen, weil ich auch eben so, ich hatte niemals diesen Traum von Profi-Handball und in vielen Jahren hier bei den Löwen, da habe ich irgendwie, fast ab dem ersten Tag habe ich gedacht, uff, wann kann ich wieder Urlaub machen? Also wenn ich jetzt da irgendwie zurückblicke, dann geht es doch verrückt. Also das war noch eine mega geile Zeit, aber es ging mir immer sehr gut auf dem Spielfeld, also auch sonst im Leben, aber ich hatte halt der zusätzliche Bock auf Handball hat gefehlt. So. Und ich wollte mal sehen, wie das Leben wäre ohne den Handball, weil das habe ich eigentlich auch niemals, hatte ich niemals probiert. Von daher war das ja schon, also ich hatte schon mit dem Gedanken herumgespielt, viele, viele, viele Male, aber dann dennoch war es niemals so wirklich wert. Ja, dass die Entscheidung dann zu dem Zeitpunkt kam oder getroffen ist, wie es auch jetzt abgelaufen ist, ich kann nicht genau sagen, weil es genau jetzt zu dieser Zeit war. Vielleicht, es war in dem Sommer sehr, sehr viel unterwegs, vielleicht ein bisschen zu viel. Erstmal nach Kanada 9 Tage, zurück nach Deutschland, kurze Zeit, dann nach Japan, dann zurück nach Deutschland und dann am nächsten Morgen gleich nach Kuba. Und dann nach Schweden 1 Tag und dann ging es mit der Vorbereitung los. Ich glaube, das hat schon Einfluss, weil ich habe den ganzen Sommer zwischen verschiedenen Zeitzonen irgendwie gelebt und ich kam zurück und es ging dann in die Vorbereitung los und ich war einfach vom Reisen ein bisschen übermüdet, glaube ich. Ich weiß nicht warum. Ich war sehr müde und dann habe ich gedacht, jetzt probiere es mal. Vielleicht war es auch, dass jetzt durch die Gedanken, die ich gehabt hätte, ein paar Jahren, jetzt traue ich es mir jetzt, diesen Schritt zu machen und dann so, ich muss es mal machen. Also die Entscheidung, glaube ich, war letztendlich auch einfach, glaube ich, wie viele große Lebensentscheidungen, wo es vielleicht von außen nur ist, schwieriger Schritt. Nein, es gab für mich keinen anderen Weg. Also wenn ich mir selbst zuhörte, dann musste ich es so machen. Es gab keine andere Lösung. Also von daher dann den Schritt dann zu machen. Ja, also.
Uwe hat vorhin in seiner Sprachnachricht davon gesprochen, du hattest keine Lust mehr auf feste Termine. Also ging's auch eben um dieses Freiheitsgefühl, rauszugehen aus diesem festgeplanten Alltag, der ja auch viel Freizeit geboten hat. Du hast es selber gesagt, als Profi-Handballer hat man viel Zeit, aber eben auch dich bindet, weil du eben zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein musst und das tun musst, was dir jemand anders sagt.
Ich glaube ja, zu der Zeit, weil ich auch nichts anderes, ich glaube, ich hatte zu wenig Abstand zu, oder wie sagt man, grundsätzlich, also ich hätte niemals das Leben ohne Handball probiert, ausprobiert. Ich wollte es probieren. Ja, Gefühl von Freiheit sowieso. Und ich war wahrscheinlich einfach zu tief da drin mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken oder was auch immer. Und ich wollte halt genau von keinem das gesagt kriegen, was ich zu machen haben hatte, wahrscheinlich. Ja.
Und in dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, scheint das ja auch, also zumindest sah es so aus sportlich, und du hast es selber ja auch mal so wiedergegeben, dass da offensichtlich so eine Last dann auch abgefallen ist, die dich viel befreiter hat Handball spielen lassen. Du hast im Nachhinein selber gesagt, das war irgendwie gefühlt das beste Jahr deiner Handballzeit. Ihr seid wieder deutscher Meister geworden. Und dann, auch daran erinnere ich mich sehr genau, weil ich dabei war am letzten Spieltag, als die Meisterschale übergeben wurde und du dann eben auch quasi deine letzten Worte an die Fans gerichtet hast und diese Abschiedsrede begonnen hast mit den Worten: Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet.
Ja, von der Rede, der Andi, der hat mir schon Honig-Whisky in die Hand gedrückt, schon weit davor. Ich war dann auch schon ein bisschen ein bisschen angeschwipst, glaube ich mal. Ich habe nicht viel dazu zu sagen, abgesehen von, ich hätte mehr kurzer halten sollen nicht so viel.
Aber war da wirklich nur Erleichterung im Sinne von, jetzt kann ich in ein neues Kapitel meines Lebens starten, oder war da auch ein bisschen Wehmut dabei?
Also wie Wehmut, nein, würde ich nicht
gar
sagen.
Gar nicht, okay.
Nee, ich wollte nur weg. Und das Wehmut nicht. Für mich war es also, okay, jetzt dieser Lebensabschnitt ist jetzt zu Ende. Ich weiß nur noch, wie ich an dem Abend, also wir haben dann gefeiert, logischerweise, und dann wollte ich bis zum Sonnenaufgang irgendwie wach bleiben. Gut, ist vielleicht im Sommer in Europa auch nicht so schwierig. aber ich wollte mich irgendwo hinsetzen mit meiner Freundin damals unten auf eine Bank oder so und irgendwie diesen Moment von, okay, die Sonne geht wieder auf und das ist ein anderes Leben für mich irgendwie. Das ist halt so was Symbolisches, wo ich denke, jetzt von heute an wird alles anders und jetzt gehe ich in den Tag hinein und dann machen wir ein neues Leben draus ungefähr.
Und das neue Leben war eine Weltreise? Über vier Kontinente?
Ja, die Leute, die erstmal mögen ja dieses Wort schon,
Weltreise.
Also vielleicht,
du bist gereist.
Ich glaube, die Deutschen, die mögen es mehr als
klar,
andere.
Das Symbol von
genau,
Freiheit.
Der Traum von der Weltreise und so weiter.
Genau. Okay, nennen wir es einen Vier-Kontinente-Trip.
Ja, also so ein bisschen hin und her.
Hast du die Zeit geplant im Vorfeld oder bist du einfach losgereist und hast geschaut, wo zieht's mich hin?
Ich hatte keinen Plan, würde ich sagen. Also ich hatte ein Ziel, das war mit dem Handball aufzuhören. Oder einen Traum. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich einen Traum erfüllt habe. Das war einfach mit dem Aufhören und dann danach, keine Ahnung. Also erstmal hören wir auf und dann gucken wir. Ich habe eigentlich nur viele Leute besucht, würde ich sagen, die ich früher nicht habe besuchen können. Also wenig durch die Gegend ziellos. Also ich bin einfach zu ganz vielen verschiedenen Leuten auf vier Kontinenten, wie du gesagt hast, glaube ich, stimmt wohl. Zwei eher Freunde besuchen überall.
Also du hast es für dich nicht als Weltreise wahrgenommen, sondern jetzt habe ich die Zeit, Menschen auch mal länger zu treffen, die ich sonst vielleicht mal kurz im Sommer im Schrebergarten sehe, wenn überhaupt, oder über FaceTime. Also es war eher ein Freundschaften pflegen.
Und ein bisschen, ja. Oder vielleicht auch, dass es eine Ausrede gibt, irgendwo hinzureisen. Also ich finde es schon schön, wenn du alleine unterwegs bist. Mir macht es nicht immer einen Riesenspaß, wenn einfach ich mit mir selbst, also ich habe keine Leute um mich herum, und dann, wenn man dann sagt, oder kann man es damit kombinieren und du kennst da einen oder eine irgendwo so. Das war da ein bisschen hin und her. Also es war kein Kontinuum so in der Reise. Es war einfach, ja, hin und her.
Gibt es einen Ort, oder hat es dir irgendwo am besten gefallen? Zurückblickend sagen, da hätte ich gern mehr Zeit verbracht, oder das hat mich in irgendeiner Form beeindruckt, da ist was hängen geblieben.
Genau, es gibt wohl Reisen und Reisen, denke ich, also Reisen vom Sinne, im Sinne vom Erlebnis und Reisen im Sinne von sich gut gehen lassen, so. Aber die 6 Wochen oder so, wo ich ich war in Senegal und Liberia, und vom Erlebnis her schon ein bisschen anders, weil es sonst war ich nur in der westlichen Welt, sagen wir mal, unterwegs. Das ist ja dann schon auch fast wie zu Hause. Aber ich hatte eine gute Freundin, die ich aus der Kindheit kenne in Schweden, der Papa aus Liberia kommt. Und das ist ja schon ein Land, wo man vielleicht auch nicht so als Touri sonst unterwegs ist. Oder wo es die Möglichkeit nicht gäbe. Von daher war das schon cool. Ich war die dann 2 Wochen besuchen und ja, es war halt anders.
Was genau war anders?
Ich glaube, es war auch das erste Mal, dass ich in einem Land war, wo die Lebensbedingungen halt sehr verschieden sind. Also im Vergleich zu dem, was wir hier zu Hause kennen. Ja, und dann irgendwie einen dort zu kennen, wo man auch wie sagt man, also mit den Locals da irgendwie sich einmischen kann, war sehr spannend. Also, was tust du, dass du sagen, ich weiß nicht, aber es war sehr anders, dass die Lebensumstände in diesem Land zu sehen.
Und dann kam der Januar und es gab eine Handball-EM in Kroatien und du bist nach Kroatien gereist.
Genau. Ich bin nach Kroatien
Um in
gereist.
erster Linie um Freunde zu sehen oder weil du irgendwas im Zusammenhang mit dem Thema Handball vermisst hast, was du wiederbeleben wolltest?
Glaube, also ich hatte vor, in Frankreich eine Zeit zu wohnen, um mein Französisch eigentlich hauptsächlich zu verbessern damals. Und dann habe ich gedacht, ja, ich wollte so um den Dreh Januar, Februar nach Frankreich. Und dann habe ich gedacht, die Schweden, die sind ja dann ins Halbfinale gekommen. Ich glaube, da habe ich mich auch dann dazu entschieden, ja gut, dann könnte ich dahin fahren. Und es gab schon einige von den Jungs, die noch gespielt haben in der Nationalmannschaft, denen Hallo sagen und mir das Spiel anschauen. Dann könnte ich mit Bus irgendwie quer von Kroatien nach Frankreich fahren. Ja, also Handball, aber Leute,
Aber in erster
also.
Linie wieder Menschen sehen, die dir viel bedeuten, Freunde treffen. Das war eigentlich wieder die Hauptmotivation.
Ich weiß es nicht mehr.
Okay. Du hast
Aber
einfach Bock auf Kroatien und
ich bin
Handball
hin
und
ein paar
bisschen.
Tage ein bisschen mit denen gefeiert und dann weitergefahren.
Okay. Und dann kam das Jahr 2018. Was hast du gedacht, als der Anruf kam aus Mannheim? Mit der
Ah,
Frage,
ja.
hast du doch nochmal Bock, Handball zu spielen?
Gut, der Anruf war ja auch nicht so plötzlich, also es war mir schon bewusst, wie die Situation aussah hier und wo ich mir selbst dann auch gedacht habe, ja gut, wenn sich noch einer von den Jungs verletzen sollte, dann würde es mir vielleicht wirklich im Ernst überlegen. Also der Nico, ich glaube, der hat mich schon im Dezember gefragt, auch wo die Verletzungen dann angefangen haben, sich oder anzuhaufen. Von daher, glaube ich, hat es auf Gegenseitigkeit beruht, wann ich weiß nicht, ob Redde der Letzte war oder Meister
Genau.
oder war, der Redde war der
Ja,
Letzte, genau.
genau.
Und dann habe ich gedacht, ja gut, also ich habe dann auch bemerkt, dass ich das vermisst habe. Das hat ja auch niemals geglaubt, in dem Sinne, ich wollte ja nur weg. Aber wie wichtig der Handball in meinem Leben war, wurde mir ja erstmal klar, also so wie ein Klischee auch, aber wenn man was nicht hat, dann wird es einem klar. Und damals, ich hatte niemals ohne probiert. Und dann, wenn ich dann ohne auch probiert habe, dann war mir klar, dass okay, Handball ist schon was Schönes.
Also hast du den Abstand gebraucht, um etwas wieder wertschätzen zu lernen, was dich an irgendeinem Punkt deines Lebens eher genervt hat?
Ja, auf jeden Fall. Und auch, ich glaube, das ist die Bedeutung der bewussten Entscheidung, würde ich mal sagen. Weil das war für mich niemals eine bewusste Entscheidung, Handball zu spielen. Also ich habe es als Kind gemacht, ich habe es geliebt, man macht es weiter, man wird reingezogen, wird ein Vertrag angeboten, kriegst Geld und dann wird das Geld mehr und dann und du machst da weiter. Aber ich hatte niemals für mich selbst irgendwie das entschieden, dass hey, jetzt spiele ich Handball und ich mache es so. Aber dieses Mal kam die Entscheidung auch von mir aus, dass ich sage, hey, ich möchte es machen. Das hat alles verändert, weil jetzt zurückblickend, also für mich die letzten Jahre, ich glaube, meiner Beziehung mit dem Handball, ich glaube, es war zu, es gab so eine Selbstzentriertheit drin, also so wie ein Kind, wie irgendwie ich und Handball uns beschwert. Und irgendwie, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich, das ist das Einfachste. Oder objektiv gesehen, gut, bedeutet vielleicht weniger, was objektiv gesehen das Bessere ist, aber wo ich sage, hey, als Handballprofi damals, mega, also das beschweren darf man sich immer, aber trotzdem bei mir fand ich jetzt rückblickend vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Und dann, wenn ich zurückkam, dann war es wie, hey, jetzt, das ist meine eigene bewusste Entscheidung. Jetzt nehme ich mir auch irgendwie das Recht, mich irgendwie über mein Schicksal zu beschweren, weil jetzt habe ich es für mich ausgesucht und früher war das nicht so. Und ich glaube wirklich dann, wo ich dann zurückgekommen bin und dann die 2 Jahre in Paris, also auf der seelischen Ebene in dem Sinne, das hat den Unterschied gemacht. Also es war für mich, okay, gut, alles passt. Also war mega zufrieden mit dem Ganzen.
Ich finde es super spannend, was du sagst, was es für einen Unterschied macht, wenn man eine Entscheidung bewusst trifft. Ich glaube, es ist oft auch bei Karriereenden so der Fall. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du selber sagst, so jetzt ist Schluss für mich, oder ob eben eine Verletzung dich beispielsweise zum Karriereende zwingt oder du einfach, dein Vertrag läuft aus und du kriegst woanders keinen mehr. In dem Moment bist du halt der passive Part und das war eine aktive Entscheidung und wie du schon gesagt hast, das verändert einfach alles, verändert die komplette Ausstrahlung, mit der man an eine Sache rangeht. Also super spannend, was du gerade erzählst. Und spannend ja eben auch, dass genau dann in diesem Jahr, du hast vorhin ja Flensburg angesprochen und den Flensburg-Fluch, in dem Jahr hat es dann endlich geklappt, auch mit dem Pokal, nachdem ihr 5 Jahre lang eben gegen Flensburg immer wieder ausgeschieden seid. War das, diese Bedeutung der Titel, hat auch das sich verändert? Also war das, ich weiß, dass es für viele wahnsinnig wichtig war, diesen Pokal zu holen in diesem Jahr. War es das für dich auch oder stand für dich wirklich über allem, ich spiele wieder Handball und ich habe mich bewusst dazu entschieden?
Für mich war den Pokal niemals wichtig. Mhm. Also vielleicht, weil es emotional nicht dran hängt. Also für mich als Schwede, in Schweden gab es keinen Pokal und gut, hängt es nur damit zusammen, ich weiß nicht, aber ich fand es immer so eine Nebensache. Also es gibt die Meisterschaft, es gibt vielleicht die Champions League oder sowas. Pokal, also ehrlich, wir sind hingefahren, wir haben verloren. Klar, ich gewinne lieber, als dass ich verliere, aber es hat mir niemals was angemacht. Also auch wenn wir jetzt den Pokal gewonnen haben, habe ich mich gefreut. Ja, die Jungs, die haben sich gefreut, der Verein hat sich gefreut, die Fans haben sich gefreut, von daher habe ich mich auch gefreut.
Weil sich alle anderen gefreut haben.
Genau, ja. Aber rein, dass wir den Pokal geholt haben, ehrlich, mir egal.
Als du dich damals entschieden hast, den Löwen zu helfen und eben dieses Comeback zu geben im Frühjahr 2018, hast du einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben und hast damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja eigentlich auch ausgeschlossen, dass es danach weitergeht. Also es war eigentlich für dich, okay, ich helfe denen jetzt und dann lebe ich wieder mein anderes Leben oder mache was ganz Neues. Und dann ging es trotzdem weiter.
Genau.
Mit Paris. Also was ist in der Zeit passiert, dass du für dich zu dem Entschluss gekommen bist, ich bleibe jetzt doch erstmal noch eine Weile drin an diesem Handballding?
Ich glaube, dass mit Paris gab es eigentlich schon, vor ich bei den Löwen unterschrieben habe. Und von daher, das war mir auch bewusst, dass, wo ich hier zurückkam, dass es eventuell dann auch ein bisschen weitergehen würde. Was auch bei der Unterzeichnung des Vertrags bei den Löwen. Für mich gab es immer so 2 Vereine, würde ich sagen. Also auch selbst bevor ich aufgehört habe und ich wollte nicht weitermachen. Aber ich weiß, dass es 2 Vereine gäbe, wo ich mal sagen würde, selbst wenn ich kein Handball spielen möchte, ich würde es mir überlegen. Und das wäre Paris und Barcelona. Handballmäßig auf allerhöchstem Niveau. Also bei den Löwen zwar auch auf höchstem Niveau, aber wo man sagt, das ist noch so ein Tickchen drüber. Und auch vom Leben her. Also für mich war es immer wichtig, oder das Wichtigste, dass es auch irgendwie vom Ort und so weiter passt. Ich war nicht viel in Paris unterwegs, früher in Barcelona eigentlich auch nicht, aber ich habe gedacht, okay, das wäre schon 2 Orte, wo ich mir das geil vorstellen würde zu leben. Aber vielleicht dann noch wichtiger, die Sprache, wo ich sage, hey, ich hätte Bock, mein Französisch zu verbessern. Spanisch hätte ich auch gerne gelernt. Und wo ich sage, hey, all die Kriterien, die für mich wichtig sind, das würde bei diesen zwei Vereinen passen. Es gäbe keine anderen Vereine, wo das so wäre. Von daher, dieser Gedanke, den gab es schon bei mir schon früher. Und wo ich in Paris dann auch unterschrieben habe, mega Paris, große Mannschaft und so weiter, war mir auch dann bewusst, das wird vielleicht schwierig. Also, ich bin dann in derselben Mannschaft wie der Beste aller Zeiten mit Nico und dann mit Mikkel, der beste Rückraum links vielleicht aller Zeiten und dann noch mit dem Sander, der für mich zu der Zeit der Beste auf der Welt war. Also gut, da habe ich auch gedacht, ja, vielleicht fahre ich hin und ich darf kaum spielen. Gut, nehme ich dann in Kauf. Ich habe gedacht, ja gut, das ist dann gut bezahlter Sprachkurs in Paris und ich mache mir ein schönes Leben und ich probiere es aus, wie es ist, in so einer Top-Mannschaft zu spielen. Hat alles gepasst. Also alles, was ich gesucht habe, das konnte ich da in diesem Sinne finden.
Hat Uwe eine Rolle gespielt bei diesem Wechsel nach Paris? Der ist ja 2016 den Weg schon gegangen.
Nee. War sehr schön, dass der da war. Das ist auch Uwe, aber auch dann irgendwas von Löwen, dass es noch einen Bezug gab und so weiter. Auch jetzt rückblickend glaube ich noch mehr, dass es einen gibt, mit dem ich früher zusammengespielt habe, sehr nah, sehr eng, mit dem ich sehr viel durcherlebt habe, dass ich dann zum Teil meiner Pariser Zeit auch mit dem das zusammengeteilt habe, in dem Sinne, dass okay, der war auch in Paris, wir waren gemeinsam dort und dass es dann so gemeinsame Erinnerungen an die Zeit dann auch gibt. Das finde ich was sehr, sehr Schönes. Aber für die Entscheidung an sich, also welcher Spieler auch immer in Paris wäre, ich wollte nach Paris. Also
Uwe hat ein paar Erinnerungen aus dieser Zeit in Paris auch noch mit uns geteilt.
Gibt's noch was?
Kim und ich waren übrigens in seiner Anfangszeit in Paris sogar WG-Partner und haben in der Vorbereitungszeit ein paar Wochen zusammengelebt. Kim hat überragend gekocht für uns und ist dann leider von einem auf den anderen Tag ausgezogen. Und den Umzug hat er mit der Pariser Metro gemacht und hatte, glaube ich, zwei Sporttaschen dabei. Er ist nicht in eine Wohnung gezogen, sondern in zwei Wohnungen. Das kann er vielleicht in dem Podcast auch nochmal aufklären. Liebe Grüße, ciao.
Die Geschichte gönnen wir uns jetzt noch zum Abschluss der Paris-Zeit.
Genau.
Warum zwei Wohnungen?
Also erstmal, Uwe, der hat mich eingeladen, um bei ihm zu wohnen am Anfang, was sehr schön war. Es waren wohl die ersten zwei Wochen in der Vorbereitung und dann haben wir sogar im selben Bett geschlafen. Ich habe vergessen, dass ich tatsächlich auch gekocht habe, aber ich werde es ihm glauben. Aber dann wollte ich auch so in Paris mein eigenes Leben ein bisschen aufbauen. Da habe ich mir auch eine Wohnung gesucht. Zwei Wohnungen, ja, es hat ein bisschen gedauert, bevor ich dann zwei Wohnungen hatte. Ich glaube, zu einem Zeitpunkt hatte ich vielleicht auch drei, aber eine Woche oder so.
Weil du dich nicht entscheiden konntest?
Nein, also Paris, die haben dort die helfen dir, die Miete zu bezahlen, verträglich bei den meisten, glaube ich. Und dann erstmal bin ich nur rausgezogen, ich habe eine schöne Wohnung gekriegt oder gefunden, dann so. Aber dann wurde mir klar, glaube ich, nach einer kurzen Zeit, dass ich es gerne ausprobieren würde, in einer WG zu wohnen, was ich davor nicht ausprobiert hatte, aber auch dann, ich glaube, in einer größeren Stadt, gut, Heidelberg ist kleiner, dann meistens in kleinen Städten ist vielleicht auch einfacher, einen Bezug zu den Menschen zu finden oder so. Und wenn ich dann auch ein Leben abseits vom Handball irgendwie haben möchte, dann wo findet man Freunde als Handballprofi in dem Sinne? Von daher habe ich gesagt, ja gut, wenn ich mit Leuten zusammen wohne, dann läuft es automatisch so ab. Und dann muss ich, genau, dann das und dann auch mit der Sprache, dann spreche ich auch Französisch zu Hause, so sagen wir. Und dann habe ich mir eine WG gefunden, aber dann gab es keinen offiziellen Mietvertrag. Das heißt, ich musste dann die Miete selbst zahlen. Und habe gesagt, ja gut, dann kann ich auch die andere Wohnung kurz auch behalten, weil die wird so oder so vom Verein bezahlt. Und ja, und dann hatte ich halt zwei Wohnungen. Also die eine habe ich kaum benutzt, aber ich habe dann ein paar Mal einfach Besuche und dann war mal bei mir, weil es ein bisschen größer war und dann Ja, dann war es halt so.
So lebt sich's halt als Handballprofi bei Paris. All die Geschichten stimmen, also nein, das war natürlich ein Scherz. Umso cooler, dass du halt gesagt hast, ich will dieses WG-Erlebnis haben und dann zahle ich die Wohnung halt selber. Also diese WG zahle ich dann halt selber, weil mir das einfach wichtig ist, so zu leben. Also das finde ich viel entscheidender in dieser Geschichte als die Tatsache, dass du am Ende zwei Wohnungen hattest. Die Zeit in Paris, die ging dann so ein bisschen leise vorbei, ne? Das war die Corona-Saison. Es gab dadurch natürlich auch kein Abschiedsspiel. Der Vertrag ist ausgelaufen. Und dann bist du von dort aus nach Hongkong fürs Studium, richtig?
Genau. Das genau fürs Studium, fürs Leben, so, also ja,
Hattest du
ich
Bezugspunkte zu Hongkong
nee.
vorher? Warst du mal da? Kanntest du dort Menschen
Überhaupt
oder war es
nicht.
einfach eine Stadt, die dich gereizt hat?
Überhaupt nicht. Ich war nur ein einziges Mal in Asien davor. 2016 war ich in Tokio, Urlaub oder Japan 9 Tage. Das war das Einzige. Früher hatte ich eigentlich auch kein Interesse so an irgendwie an dem Teil der Welt. Mir war klar, also das habe ich auch eigentlich gewusst, wo ich in Paris unterschrieben habe. Ich habe gedacht, jetzt, ich mache es 2 Jahre, gut, hätte vielleicht ein bisschen mehr werden können, aber so mein Plan war, ich mache das 2 Jahre und jetzt in den 2 Jahren, dann kann ich mich gedanklich und irgendwie auch praktisch auf den nächsten Schritt vorbereiten, weil das habe ich dann auch gemerkt oder dazu gelernt, jetzt mit dem ersten Aufhören, wo ich bin einfach weg, aber es gab keine größeren Pläne. Also was mache ich jetzt mit dem Leben danach? Und dann glaube ich, habe ich mir auch angefangen, darüber Gedanken zu machen, okay, wie geht's weiter? Und habe ich, ja, ich würde mal gerne studieren vielleicht, welche Richtung so, keine Ahnung, muss man vielleicht ein bisschen Zeit haben, das wirklich für sich herauszufinden. Und dann bin ich nach Paris und habe ich gesagt, genau, dann wird es so arrangiert, dass ich dann irgendwann, wenn es fertig ist, dann kann ich gleich weitergehen. Und dann gab es ein paar Faktoren, die mir wichtig waren. Also ich wollte studieren, ich wollte internationale Beziehungen studieren oder sowas. Ich gedacht, das ist was sehr, sehr Breites. Das beinhaltet eigentlich also die Welt und alles, was drin ist. Viel mit Menschen oder Sprachen und Kulturen und ja, alles drin. Das ist breit und ich gedacht, da werde ich mich nicht langweilen irgendwie. Und ich glaube auch, je älter man wird, ein bisschen, oder zumindest für mich, hab ich mich angefangen, irgendwie größere Fragen zu stellen, so über die Welt und wie alles funktioniert, gesellschaftlich und so. Ich hatte früher kein Interesse daran, eigentlich so. Ja, aber alles auf einer größeren Ebene. Und habe ich gedacht, gut, ich möchte internationale Beziehungen studieren. Ich möchte auch an einer zumindest halbwegs guter Uni und dann vor allem auch an einem Ort, wo ich Bock hätte, die Sprache zu lernen. Und dann am Anfang habe ich gedacht, ja gut, ich würde gerne mein Spanisch verbessern, Russisch lernen und Mandarin lernen. Und dann habe ich mit den Faktoren dann irgendwie angefangen, mir Unis anzuschauen. Dann erstmal habe ich gedacht, Südamerika vielleicht. Und dann lange Rede, kurzer Sinn, nein, okay, machen wir nicht. Dann ja, Russland, ja gut, die Unis mal so, müsste ich eigentlich auch die Sprache lernen und dann anfangen zu studieren. Könnte man machen, aber mit 31 und ich habe gedacht, ich fange jetzt vom Anfang noch wieder an mit dem Studium. Da bin ich vielleicht eher an die 40 so. Wenn ich dann durch bin, habe ich gesagt, ja gut, ich habe keine Eile, aber ein bisschen schneller vielleicht in dem Alter wäre auch nicht schlecht. Dasselbe galt dann auch für Festlandchina, wo halt auch gut, da muss ich erstmal die Sprache lernen. Möchte ich auch, hätte ich gerne am liebsten so gemacht, aber von der Zeit, ja, wenn es ein bisschen schneller laufen könnte, dann gut. Und dann bin ich einfach auf Hongkong gestoßen. Okay, die Unis so scheinen ziemlich gut zu sein. Das gibt da internationale Beziehungen. Das Studium wird auf Englisch gemacht, da könnte ich dann gleich anfangen. Und dann nebenbei gibt es gute Chancen und Möglichkeiten, ein paar Sprachen dazu zu lernen. Und von daher, die Entscheidung war in dem Sinne ziemlich logisch ausgerichtet. Einfach tick, tick, tick. Okay, Hongkong, ich war noch nie da, aber ich glaube, da geht's hin. Und dann habe ich mich irgendwie bei verschiedenen Unis beworben und dann Dezember oder Januar, also 2019, 20 um den Dreh da, habe ich diese, wie sagt man nochmal, also ich wurde angenommen. Ja, und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt bin ich angenommen, jetzt geht's dann nach Hongkong.
Bevor wir darüber sprechen, als Abschluss dieses Parts, weil genau da bist du ja heute immer noch, müssen wir noch einmal kurz nochmal zurückgehen zu den Löwen, weil 2021 gab es ja dann nochmal das Comeback, das ganz, ganz kurze Comeback vor den ERF-Finals.
Ja, das...
Das war dann für dich aber nur noch so, wirklich nur noch, ich helfe jetzt meinen Freunden,
ja, ja,
oder?
Ja, wirklich.
Also da gab es keinen Gedanken mehr an...
Nee, überhaupt nicht. Mhm. Also gut, in dem Jahr nochmal in Hongkong hatte ich so Gedanken, die ich glaube, vielleicht haben das viele Profisportler. Dieses, könnte man das noch machen, so irgendwie für sich selbst zu beweisen, dass man es noch hat, so ein bisschen. Und ich habe vor allem die Gemeinschaft, also Handball beiseite, aber Mannschaft, Fans, Verein, das Größe, also dieses Größe war dann in den letzten Jahren schon so, also die Handball oder der Handball als Gemeinschaft oder Sport als Gemeinschaft, das waren so die Werte, die für mich dann irgendwie im Vordergrund standen dann plötzlich. Und wenn das, genau, also wenn man dann irgendwie mit 31 sagt, hey, ich mache das nicht mehr, ich gehe nach Hongkong, ich fange an zu studieren, du sitzt da und schreibst irgendwelche Aufsätze mit einen Haufen Leuten, die 18, 19 sind, nicht, dass es das Alter alles ist, aber so, um das aufzumalen oder auszumalen, so ein bisschen so das Leben, dann sitzt du da, hockst in deinem Zimmer während Corona-Zeiten und schreibst diese Papers und keiner wird es jemals lesen, so quasi, und da Handball als Sinnmacher oder so, man sagt, das ist so, ich habe das hier gewählt, stattdessen, das gab es schon, aber es gab keinen größeren Plan, da irgendwie zurückzukommen. Aber ich war einfach per Zufall beim Apfel in Heidelberg. Und wir haben ja an dem Wochenende auch jetzt dieses Final Four gehabt. Ich bin eine Woche oder so davor gekommen. Wie genau das abgelaufen ist, ich weiß nicht, ob ich bin einfach ins Training mitgekommen oder so und dann, keine Ahnung, der Kim ist hier und dann hat jemand angefangen, oh, könnte nicht irgendwie ein bisschen spielen auch. Ja, gut, könnte man wohl probieren. Dann die Woche mittrainiert und dann durfte ich da antreten. Also das, ja, das war schon cool. Ich glaub, die Schulter hatte ich ein bisschen warm gehalten, glaube ich. Eigentlich auch, ja, wenn ich darüber nachdenke, auch mit dem. Ein bisschen zielgerichtet war es schon, aber das dann auch so kam, weil mir ist es schon bewusst, dass es passiert häufiger Ende der Saison, Leute, die verletzen sich, man braucht einer, der irgendwo einspringen kann. Und ich habe gedacht, ja gut, das Studium, also der Semester ist dann Anfang Mai zu Ende und habe gedacht, ja gut, Anfang Mai hat man schon die letzten Wochen in Europa, wo so es ein bisschen zur Sache geht und es eventuell irgendwo sich was ergeben würde. Also von daher, glaube ich, in Hongkong habe ich ein paar Male zumindest versucht, auch ein bisschen zu werfen, genau, um mich so ein bisschen warm zu halten, in dem Sinne, dass es dann auch so gekommen ist, ja, das ist was anderes, aber wirklich, ich war auf Urlaub hier und dann plötzlich stand ich da und sollte jetzt dieses Final Four spielen. Das war ja nur schade, dass das Ergebnis, das ist, wie es ist, aber
Dass es ohne Zuschauer stattfand.
Genau, ohne Zuschauer stattfand, weil das für mich das nochmal zu wiederleben zu dürfen, also nach 2018 dann nach Paris, da im Spielerbus zu sitzen und irgendwie in die SAP-Arena zu fahren, ist so, das hat was. Also auch jetzt beim Abschiedsspiel von Uwe oder jedes Mal, dass ich überhaupt vorbeifahre und so, ist es schon so, das ist das alte Wohnzimmer in dem Sinne und dann wieder da antreten zu dürfen. Wenn die Zuschauer da wären, das wäre überwältigend und das wäre so mega, aber gut, so ist es ja auch nicht gekommen.
Genau, dein Leben oder dein Lebensmittelpunkt ist Hongkong, jetzt seit 2020, du studierst dort Global Studies auf Bachelor, wenn ich richtig informiert bin, und bist eben seit 2023 mit einer Unterbrechung, wie wir ja mittlerweile wissen, eben auch Trainer der Nationalmannschaft von Hongkong und bist jetzt hier quasi wieder in Heidelberg gelandet mit diesem Trainingslager. Wie kam es dazu, auch in Hongkong, wo Handball, wie du ja selber schon gesagt hast, eine extrem untergeordnete Rolle spielt, doch wieder irgendwas im Zusammenhang mit Handball zu machen?
Genau, auch eine Reihe von Zufällen, würde ich sagen. Ich glaube, genau, ich habe gerade eben gesagt, ja, ich habe da ein bisschen rumgeworfen, so um die Schulter warm zu halten. Also ich war da an der Uni, die hatten draußen irgendwie Handballtore rumstehen. ein bisschen rumgeworfen an einem Tag und dann, wo ich fertig bin, dann wollte ich gehen und dann gehe ich und dann kamen langsam ein paar Jungs an, weil offenbar hatte die Schul- oder die Unimannschaft, Handballmannschaft, die hatten dann danach Training. Mhm. Und dann wurde ich erkannt von einem der Spieler, der dann ein Foto mit mir machen wollte und dann ging so cool und bla bla bla. Mhm. Und dann haben die gleich gefragt, ey, hast du nicht Bock irgendwie zum Training zu kommen und mal ein bisschen zu zocken? Ja, okay, gut, ja, sag mal Bescheid. Und dann bin ich halt zum Training von denen an der Uni ein bisschen mitgemacht. 2-3 Male und dann gab es halt ein paar von den Spielern, die haben dann auch jetzt hier bei der Nationalmannschaft gespielt. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, vorbeizukommen und da auch ein bisschen mitzuzocken. Ich war gut, mache ich. Und dann bin ich auf dem Berg da ein bisschen reingezogen. Dann haben die auch gleich gefragt, ob es mir vorstellen könnte, ein bisschen da auszuhelfen. Mhm. Und so weiter. Dann lief da 2 Jahre nichts, weil wegen Visum und irgendwie Arbeitserlaubnis und so weiter und so fort hat nicht geklappt. Dann aber hat sich das ergeben, das hat sich gelöst und dann konnte ich dann auch tatsächlich irgendwie angestellt werden. Ja, also Zufälle. Leute haben mich gesehen und dann bin ich dazugezogen. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht in dem Sinne.
Aber du machst es gerne und mit sehr, sehr viel Freude, wenn ich das
so richtig. Ja, sehr gerne, muss ich sagen. Und das ist, wenn ich sage, ich habe es mir nicht ausgesucht, aber es gab schon irgendwo im Hinterkopf diesen Gedanken, also Hongkong, ja gut, Hamburg gibt es schon überall auf der Welt, bestimmt ein bisschen randsportmäßig so. Aber ja, wäre vielleicht eine geile Sache, wenn es sich so ergeben würde und dann hat es tatsächlich sich so ergeben. Viele von den Jungs, das sind unter meinen besten Freunden in Hongkong, also alle besten Freunden. Von daher ist es, ich bin jetzt mit lauter Kumpels unterwegs auch und dann zugleich auch als Trainer. Ich glaube, Handball auf diesem Niveau oder Trainer auf diesem Niveau, das passt dann auch perfekt so in dem Sinne. Also das Beisammensein, Spaß haben, dann klar auch versuchen, dass das ein bisschen professioneller abläuft und wir sind auch für den Handball hier so und, aber ja, also mit den Kumpels unterwegs als Trainer.
Über die Unterschiede zwischen europäischem Handball und Handball in Hongkong haben wir vorhin schon kurz gesprochen, du hast gesagt, klar, komplett andere Rahmenbedingungen. Lass uns diesen Part vielleicht abschließen mit der Frage, wie unterscheidet sich das Leben, der Alltag zwischen dem, was du aus Europa kennst und dem, was du jetzt in Hongkong erlebst und ist das die Stadt, wo du sagst, das ist jetzt mein neues Zuhause oder ist es auch da so, dass du sagst, wer weiß, was in 5 Jahren ist und wo es mich noch hintreibt? Also wie sehr bist du verankert mittlerweile in Hongkong?
Gut, wer weiß, was in 5 Jahren ist? Ich glaube, das wird immer so sein bei mir und das ist auch gut so, denke ich. Ich glaube, ich brauche das auch, wie es dann auch kommt, das ist eine andere Sache. Aber so langsam bin ich schon für mich Hongkonger, so ein bisschen zumindest. Also, was haben wir heute? 14. August. Am 28. dann macht es 5 Jahre. Das ist ja genau so eine lange Zeit, also abgesehen von den 3 Monaten, wo ich hier zurückgekommen bin, aber das ist genauso lang, wie ich in Heidelberg war. Und das Heidelberg war ja für mich mega wie zu Hause. Und das dauert ja, um ein Leben aufzubauen. Und jetzt nach den Handballjahren, wo an so vielen Orten war ich auch nicht, aber dann trotzdem an 3 verschiedenen binnen 10 Jahren oder so. Und ich schätze es auch, wenn es ein bisschen in die Tiefe geht. Also von Beziehungen von Menschen, von Beziehungen zu, nicht nur zu Menschen, aber zu Orten oder Städten oder was auch immer. Aber wenn es ein bisschen nicht zu oberflächlich ist und nicht so schnelllebig, aber sondern dass es was Bestehendes da gibt. Und dafür, zumindest ich brauche Zeit. Also 1 Jahr, 2, 3, ich glaube, das ist auch keine Zeit. 3 Jahre, das läuft so und klar, man macht ein paar Freunde, aber sind dann das richtige Freunde, mit denen man irgendwie lebenlang in Kontakt bleiben wird. Vielleicht, aber so, das geht nicht richtig in die Tiefe, finde ich. Und von daher ist es schön, an einem Ort ein bisschen sesshafter werden zu können und alles langsam aufzubauen. Und da langsam nach 5 Jahren sage ich, hey, jetzt habe ich wirklich ein Leben dort. Ich habe ja auch eine andere Arbeit neben Handball in einer Start-up, 3-4 Tage die Woche und dann mit dem Handball 3-4 Tage die Woche.
Was so. Machst du da?
Künstliche Intelligenz und politische Analyse machen wir, würde ich sagen. Also ich bin ja kein Computertyp, von daher, ich habe ja dann auch du hast das von Global Studies erwähnt, das habe ich abgebrochen, weil ich hatte auch einen Bachelor früher und ich war dann mit dem Studium nicht so zufrieden. Da habe ich gesagt, ja gut, ich habe einen Bachelor, ich mache dann einen Master jetzt nochmal. Mhm. Dann habe ich einen Master in internationalen Beziehungen gemacht. Mhm. Genau, und dann wurde ich in irgendeine Startup jetzt so reingezogen. Politische Analyse könnte man sagen, also Berichte schreiben, Sachen analysieren. Mache ich dann 3-4 Tage die Woche. Von daher, so, mein Leben ist in Hongkong und ich glaube, das ist, wird auch zumindest ein paar Jahre noch so bleiben, weil ich auch eben das Gefühl habe, es gibt noch viel zu entdecken. In Heidelberg glaube ich nach ein paar Jahren, so, ja gut, Heidelberg oder Frankreich, also klar gibt es Kleinigkeiten, die nicht so wie in Schweden sind, aber im Großen und Ganzen ist es noch Europa und alles ungefähr gleich. Jetzt in Hongkong, es ist wirklich das erste Mal, ich habe es auch jetzt ein paar Freunden gesagt, jetzt wo ich dann jetzt hier zurückkomme und jetzt nach 5 Jahren, wo ich wirklich Sachen aus einem anderen Blickwinkel sehe, wo ich sage, jetzt nicht nur so kleine kulturelle Unterschiede, aber so als wären das zwei verschiedene Zivilisationen so quasi, wo wirklich grundlegend manche Sachen, die sind anders und das dadurch sieht man auch die Welt ein bisschen anders und dadurch habe ich auch das Gefühl, dass es in Hongkong sehr viel zu entdecken noch gibt und von daher denke ich, das möchte ich gerne machen und auch sprachlich vor allem, wo ich sage, mit dem Kantonesischen, also das auch eine andere Nummer und selbst wenn ich jetzt tagtäglich das auch spreche, das wird dauern, bevor das irgendwie wirklich so auf den Punkt gebracht wird.
Also du kannst dich verständigen, aber du würdest sagen, du bist weit entfernt vom perfekten Kantonesisch.
Perfekten sowieso. Ich bin auch weit entfernt vom perfektem in irgendeiner Sprache, glaube ich. Aber genau. Und das ist auch, glaube ich, das erste Mal in Hongkong, dass zum Beispiel, wenn ich wegfahre, manchmal im Sommer, ich gehe, keine Ahnung, nach Schweden oder so, und dann freue ich mich aufs Heimkommen nach Schweden. Aber sobald ich im Flieger sitze und am Wegfliegen bin, dann freue ich mich schon aufs Zurückkommen. Mhm. Und das hatte ich eigentlich früher nie. Vielleicht hängt es ein bisschen mit dem Handball zusammen, ich weiß es nicht, weil Zurückkommen heißt dann auch Vorbereitung starten und so weiter. Mhm. Aber in Hongkong war es wirklich jedes Mal, dass ab der ersten Minute, hey, ich habe Bock drauf, zurückzukommen.
Und so ist er, der immer in Bewegung war, wohl offensichtlich angekommen. Am anderen Ende der Welt. Ganz weit weg von der Daiken-Handball-Bundesliga und trotzdem ganz nah dran am Handball. Nur eben auf seine Weise. Er bestimmt, welche Rolle dieser Sport in seinem Leben einnimmt und nicht umgekehrt. Er hat uns mitgenommen auf seine Reise und ich bin persönlich sehr gespannt, wie sie weitergeht. Danke für deine Zeit und deine Geschichte, Kim Ekdahl-Durier.